Freundinnen und Freunde da draußen, die ihr das jetzt angeklickt habt, weil ihr seht, eine neue Folge des Beelzebub-Podcasts ist veröffentlicht. Voller Vorfreude habt ihr auf Play gedrückt mit euren dicken Kuchendaumen und seid gespannt, was wir, die beleuchteten Brüder Tim und Benny, euch zu sagen haben. Hallo Benny.
Hallo Tim.
Ist das beleidigend, wenn ich sage, alle Hörenden haben dicke Kuchendaumen?
Es ist wahrscheinlich vor allem unwahr.
Das stimmt.
Also, dick ist relativ. Kuchendaumen haben sie alle, weil wahrscheinlich ein kleines Stück Kuchen in jedem Daumen steckt.
Meinst du, es ist so wie mit Kokain auf den Geldschein?
Ja.
Wenn man von einem Daumen auf der Welt Proben abnehmen würde, würde man
Kuchenmoleküle
finden.
Meinst du nicht, dass da irgendein Teil, irgendein Atom ist da drin in jedem Daumen, was ursprünglich mal in einem Kuchen war?
Ja, es gibt auch so komische Aussagen, dass irgendwie in jedem Menschen auch irgendwelche Dinosauriermoleküle drin sind.
Ja.
Also warum dann nicht auch Kuchenmoleküle in den Daumen?
Sehr wahrscheinlich.
Heißt das, dass auch Dinosaurier im Kuchen ist?
Ja.
So gesehen gibt es gar nichts Veganes.
Ja.
Auf molekularer Ebene.
Ich denke nicht, da ist Dinosaurier drin.
Egal, wie vegane zubereitet wurde.
Aber ich glaube, den VeganerInnen und VegetarierInnen ist das Molekulare nicht so wichtig. Ich glaube, denen geht es um andere Dinge.
Gibt es nicht Molekularküche?
Ja, gibt's.
Ja, arbeiten die mit Dinosauriermolekülen?
Stimmt.
Hier noch ein bisschen Stegosaurus und dann ist die Lasagne perfekt. Benni, wie geht's dir heute an diesem...
Die molekulare Lasagne, das gibt's einfach nicht.
Warum nicht?
Ich weiß nicht, vielleicht doch.
Was ist Molekularküche?
Naja, das sind immer so Rezepte, die im Grunde wie im Labor zubereitet werden, mit Mischung und Aushärtung und Gelierung und Pipetten. Also da hast du sozusagen die Instrumente von und dann machst du so ganz genau und dann entstehen so Reaktionen. Dann hast du am Ende so super perfekte glasierte Kugeln oder so. Meistens sind das Desserts.
Also als würde Walter White kochen.
Ja.
Okay.
Der kocht auch.
Der kocht auch, aber als würde er...
Essbar ist auch essbar.
Ist auch essbar.
Scheiße. Die legale essbare Dinge.
Legale Nahrungsmittel.
Ja.
Man könnte auch nur Nahrungsmittel sagen, weil ich glaube, Crystal Meth gilt nicht als Nahrungsmittel. Darf ich dich fragen, warum da 3 Schottgläser stehen?
Ja, darfst du. Du hast mir ja vorgefragt, wie es mir geht. Das ist unerheblich, als was in diesen Schottgläsern steht. Das musst du jetzt probieren. Alles
da,
3.
Das sind 3, die sind alle voll. Ist das molekular?
Es reicht, wenn
Alkohol?
Du riechst. Du sollst sagen, worin sie sich unterscheiden. Kannst du auch probieren.
Erklär mal, wie das aussieht.
Das sind 3 Shots mit verschiedenen Flüssigkeiten.
Ach, das sind Öle. Ich soll Öle probieren. Ja. Ich habe hier schon mal nichts gerochen. Mhm. Schmeckt ölig. Hier rieche ich auch nichts. Das schmeckt irgendwie... Das ist das Sesamöl?
Wir haben das 3.
Weißt du, was ist?
Ja, ich kann es riechen sofort. Es ist
das ist doch
so
Essig hier, oder was?
Es ist so krass eindeutig. Wichtig ist, ob du einen Unterschied schmeckst. Denn du hast behauptet, du würdest keinen Unterschied schmecken.
Also zwischen dem 1. und dem 3. nicht. Beim 2. ja.
Du hast den doch gar nicht probiert, oder?
Achso, war das nochmal der 1?
Ja.
Achso, deswegen habe ich keinen Unterschied geschmeckt. Aber da funktioniert die Zunge schon mal. Oh, das riecht nochmal anders.
Nochmal anders? Da sind wir schon so große Unterschiede bei den letzten beiden.
Also das riecht, ich sagen. Riechen die anderen auch für dich?
Das riecht mega intensiv. Das hier riecht tatsächlich gar nicht. Das hat keinen Geruch und keinen Geschmack. Das hat einen sehr intensiven Geruch und Geschmack. Das hat einen noch intensiveren Geruch und Geschmack.
Ja, also aber ich weiß nicht wonach.
Also das ist das Sesamöl.
Das ist Sesamöl.
Das riecht... Einfach mega doll, wie so ein Asien-Imbiss.
Das war jetzt das Letzte.
Und das hier, sagst du, hat keinen Geruch, dann ist something seriously wrong with you.
Ganz, ganz, ganz leicht. Aber
hast du dir das mit Nikotin einfach wirklich kaputt gehauen?
Ich bin auch immer noch ein bisschen erkältet, muss ich dazu sagen. Vielleicht hat es auch damit.
Aber das ist interessant, dass du sagst, dass es nach Essig riecht. Das ist nämlich Olivenöl. Wahrscheinlich hast du das einfach verknüpft, weil das häufig in Salatdressings zusammengemixt ist.
Möglich, ja.
Das ist Olivenöl und das ist erstaunlich, dass du wirklich sagst, das hier ist einfach Rapsöl, das riecht nach nichts. dass du sagst, dass du Olivenöl nicht groß riechst. Das nee, heißt, du lügst gar nicht, wenn du behauptest, du würdest keinen Unterschied merken.
Nee, ich lüge wirklich nicht. Und ich glaube ja, also es ist bestimmt noch was anderes, als das pur zu trinken oder das zum Anbraten für Gemüsemengen zu nehmen, die man eh danach super doll salzt.
Auch da schmeckst du es.
Oder mit...
wenn du zum Beispiel eine Brotscheibe anbrätst in der Pfanne, schmeckst du ganz doll das Olivenöl.
Brotscheibe in der Pfanne?
Ja.
Hab ich noch nie gemacht.
Ist geil.
Okay.
Gebratenes Brot. Das ist super lecker.
Gebratenes Brot. Ihr habt schon aber auch einen Ofen, ne?
Mhm.
Okay. Toaster auch?
Ja.
Okay.
Schmeckt unterschiedlich.
Oh, ich habe jetzt so einen richtig ekelhaften Sesamölgeschmack im Mund.
Ja, ist geil.
Okay. Dann danke für diesen leckeren Sesamöl.
Ich wollte es nur testen. Du hast das letzte Mal behauptet, du hast bewiesen, dass wirklich was mit dir nicht stimmt.
Gut.
Ja, wird das abgehakt.
Das heißt, jetzt ist es eine körperliche Condition, man darf sich nicht mehr drüber lustig
genau.
machen.
Genau.
Sonst ist Ableismus wieder.
Ja.
Ja, gefällt mir ganz gut.
Du darfst nur nicht behaupten, dass andere Leute das nicht, dass die anderen Leute nur behaupten würden, sie würden einen Unterschied schmecken. Weil du nicht von deiner Condition auf andere schließen darfst. Okay.
Du hast ja auch ursprünglich von deiner Condition, die nicht vorhanden ist, auf meine, die angeblich
nicht vorhanden
ist.
Ja, das stimmt. Darf ich auch nicht.
Nee, hast du auch schon falsch vorgemacht.
Wir haben es beide falsch vorgemacht.
Und du weißt, du bist mein großes Vorbild. Ich möchte gerne so, irgendwann möchte ich mal so sein wie du.
Ab jetzt bin ich anders, dann musst du dich neu justieren.
Dann wird es nicht langweilig.
Ja, genau. Wir kurskorrigieren uns ständig koevolutiv in den Horizont hinein.
Koevolutiv. Schmeckst du denn einen Unterschied zwischen Rapsöl und Sonnenblumenöl? Mhm.
Schmecken beide noch nichts.
Ja, und die
schmecken einfach ölig.
Das benutze ich halt. Also wenn ich Öl kaufe, kaufe ich zwei Varianten. Entweder Olivenöl für Salate oder so. Oder etwas, was man wahrscheinlich wirklich insgesamt als Bratöl bezeichnen kann. Aber das kann halt auch Rapsöl sein oder Sonnenblumenöl oder wirklich literally, weil es draufsteht, Bratöl.
Ja, und das sind dann meistens Verschnitte aus mehreren Sorten.
Also auch das beweist meine These.
Aber es gibt ja auch noch mehr, es gibt noch sowas wie Walnussöl.
Ah, oder sowas habe ich noch nie gegessen, bewusst jedenfalls.
Also eigentlich begegnet einem hauptsächlich Bratöl, die ganzen, da gibt es noch mehr, und Olivenöl. Das sind so die, die einem meistens begegnen und die finde ich schon sehr, sehr unterschiedlich. Ich würde nie auf die Idee kommen, Bratöl einfach so mit einem Stück Brot zu dippen oder so, aber mit Olivenöl.
Und würdest du das bei Rapsöl auch
nicht? Nein.
Würdest du das bei Sesamöl machen?
Das finde ich mit Brot weird ein bisschen, aber würde schon gehen.
Ich war Samstag auf dem Markt, hier La Homa bei uns, und da war so ein ganz kleiner Stand und wir mussten eh einkaufen, haben in der Schlange angestanden und wir brauchten Olivenöl. Und normalerweise nehmen wir halt irgendwas, was es im Laden gibt. Und dann habe ich ja diesen ganz kleinen Stand gesehen, wo dieser sehr niedliche Mann vorstand, der war voll, der stand mit griechischen Flaggen und es stand da groß drauf Olivenöl aus Kreta.
Ja.
Und dann bin ich da einfach hingegangen und habe gesagt, ich hätte gerne eine Flasche Olivenöl aus Kreta. Und dann hat er ganz süß reagiert und war irgendwie ganz freundlich dabei und hat nur sowas gesagt wie, ja, das ist gut, das ist gut. Da hat er noch gesagt, kleine Flasche 10 Euro, mittel 15, groß 19. Da habe ich gesagt, ich nehme jetzt erstmal eine kleine und wenn sie mir gefällt, komme ich wieder. Und meinte er auch, ja, also bestimmt kommen sie dann wieder. Das ist wirklich lecker, wirklich tolles Öl. Dann habe ich dem Fuffi in die Hand gedrückt und dann hat er seine, hatte ganz, ganz, ganz dicke so Prinz Charles Finger gehabt und hat in seinem, der hat dicke Kuchenfinger gehabt. Wobei auch da war es eine Condition. Weil der auch, also da hat er auch ganz doll gezittert und hat in seinem Portemonnaie nach dem Wechselgeld gesucht. Der stand auch nicht hinterm Stand, sondern davor, weil das war wirklich nur so eine kleine Fläche, wie als hätte der eigentlich Flohmarkt gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er da verkaufen durfte. Hat sich da einfach irgendwo reingezeckt. Und dann hat er noch sowas gesagt wie, ich kann das nicht so gut, meine Finger zittern so. Und dann bin ich in meinem Kopf ganz viele Antworten durchgegangen, also Reaktionen auf diesen Satz. Und ich war bei sowas wie, macht nichts oder ist nicht schlimm oder ja, kann ich sehen oder irgendwie. Ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren soll und habe dann sowas gesagt wie, ist kein Problem für mich. Und dann habe ich auch gedacht, Moment mal, wie klingt das denn? So, ja, ich habe hier zitternde Hände. Ja, ist kein Problem für mich. Es ist dein Problem, nicht meins, ist mir scheißegal. Das wollte ich natürlich alles gar nicht aussagen. Aber ich
hätte sagen können, ich habe Zeit.
Ja, das wäre gut gewesen. Kein Problem, ich habe Zeit.
Mhm.
Ja.
Das erinnert mich an eine fantastische Geschichte, die du vielleicht kennst, die meine Frau erlebt hat, als sie an der Universität noch war. Da musste sie irgendwie einen Schein oder eine Unterschrift oder irgendwas von einem Prof holen. Und ist zu dem gegangen und das war so ein richtiges Professorenbüro mit so riesengroßen Türmen an Büchern und Zetteln und er saß da irgendwie wie in so einem Harry Potter Film. Und der hatte halt hat die ganze Zeit versucht zu verbergen, dass ihm vorne die Zähne fehlen.
Mhm.
Und hat
alle?
Ganz lange, ja, irgendwie, weiß ich auch nicht, hat umständlich geredet, ganz lange gebraucht für alles. Dann musste sie zum Kopierer irgendwie noch mit ihm gehen. Es hat sich ewig hingezogen. Es war wohl aus irgendeinem Grund insgesamt eine sehr unangenehme Situation. Und sie hat aber nichts gesagt, er hat nichts gesagt, es war sozusagen alles okay. Und dann musste sie sich schon immer das Lachen verkneifen. Man ist da ja in einem Alter, in dem man solche Sachen auch noch eher lustig findet. Wahrscheinlich sah es auch einfach super lustig aus. Keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Es war wohl so, dass es schwierig war, da nichts drauf zu reagieren. Und ganz, ganz kurz, bevor die Situation zu Ende war, und hatten sie schon verabschiedet, es war schon alles safe, hat er nur noch gesagt, ich habe leider vorne keine Zähne mehr. Völlig ohne Not. Dass man gemerkt hat, dass es ihm total unangenehm war. Und da wusste sie auch nicht, was soll sie jetzt antworten.
Ich weiß.
Ach. Ach so. Er hat sie so darüber informiert, über das Offensichtliche.
Ja. Ja, wie reagiert man auf offensichtliche Informationen? Ja.
Das ist seitdem bei uns der Running Gag und Spruch für irgendwie Dinge, die offensichtlich,
ja.
Man sagt, obwohl sie offensichtlich sind. Ich habe leider vorne keine Zähne mehr.
Ja.
Ja, weiß ich nicht, ist schwierig, aber man muss dann schnell, schlagfertig eine kreative, gute Lösung finden.
Okay, guter Tipp.
Den
werde ich beim nächsten Mal beherzigen. Heute ist Dienstag, der 18.04., 19.32 Uhr. Wir sind recht früh dran. Warum ist egal? Ich kann vielleicht erzählen, dass ich morgen um 10 vor 6 aufstehen muss und bis mindestens 17 Uhr werde arbeiten müssen. Das ist ungeil.
Weil ein wildes Leben führst du, Mann.
Ein wildes Arbeitsleben.
Rock'n'Roll bei der Arbeit.
Genau.
Ja, super ungeil. Tut mir leid für dich.
Ist okay, kriege ich hin. Ist ja nur der eine Tag, der so dolle ist. Wobei ich den Tag danach auch um 10 vor 6 aufstehen muss, aber da muss ich nicht so lange arbeiten, das ist besser. Nun, denn, ich möchte diese Gelegenheit nutzen, wo ich jetzt mal eure aller unbeteiligte Aufmerksamkeit...
Das ist auch
sehr wahr. Sehr schön. Ja, jetzt auch wahr. Ungeteilte Aufmerksamkeit habe. Ich möchte meine Mutter hier als Hörerin dieses Podcasts gegebenenfalls begrüßen.
Und willkommen heißen.
Weil meine Mutter hat auch gerade eine Condition.
Ja.
Und die wurde nämlich kürzlich operiert an der Schulter. Da ist ja ein Band abgerissen und jetzt kann sie nichts machen, so den ganzen Tag. Und wenn einem wirklich nichts mehr einfällt, dann hört man offensichtlich den Podcast des Sohnes. Da habe ich mir gleich den Vorwurf anhören dürfen, du hast mir gar nicht erzählt, dass du auf einer Messe warst für die Ausbildung. Ja.
Okay. Also hat sie nicht bei Folge 1 angefangen?
Nein. Sie hat tatsächlich bei der jetzt noch für uns aktuellsten Folge angefangen und dann hat sie wohl ein bisschen auch sich zurückgehört. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ihr Ziel ist, alle zu hören. Ich habe ihr nur empfohlen, sie soll sich mal die Folge alles über Tagebücher anhören. Da wird sie noch Seiten von mir entdecken. Die kannte sie noch nicht als meine Mutter und das, obwohl ich damals noch in ihrem warmen Schoß gelebt habe.
Ja, schöne Grüße und alles Gute.
Ja.
Es gibt diverse Folgen, in denen du gesagt hast, zum Glück hört meine Mama diesen Podcast nicht.
Ja, ich weiß. Ich weiß zwar bei wirklich keiner einzigen mehr, was so da kommt. Also der Inhalt war, der mich dazu hat, gebracht hat, diesen Satz zu sagen. Aber muss jetzt auch vielleicht nicht wiederholt werden, solltest du es noch wissen.
Du wirst es bald
herausfinden. Ich werde es eventuell bald herausfinden. Ja, also, herzliche Grüße und gute Besserung. Wie es dir geht, ist egal, sagst du.
Und dir so?
Ja, habe ich schon gesagt, immer noch ein bisschen angeschlagen.
Ekliges Sesamöl im Mund.
Auch das, wenn ich jetzt irgendwie noch Husten oder Schnupfen hochziehen muss, tut es mir leid. Ich versuche es auf ein Minimum zu reduzieren. Und das größte Minimum ist 0. Das ist mein Ziel. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht.
Ich hätte gerade ganz viele Gedanken, die ich aussprechen wollte. Und dann hat mich deine Mama-Geschichte aber hat alles gelöscht. Wie diese Dinger, mit denen du so eine Zeichnung wegwischen kannst. Ich hatte mir Notizen gemacht und jetzt sind sie weggeflogen und vom Hund gegessen worden.
Was jetzt? Hund oder so ein Zauberbrett?
Erst weggeflogen, dann vom Hund gegessen und als Zauberbrett wieder ausgekackt.
Und steht es jetzt wieder drauf?
Nee.
Nee, schade. Vielleicht kommst du ja noch drauf.
Wir kommen schon rein.
Ich möchte sagen, irgendwie habe ich, als ich eben mich fertig gemacht habe, um hier rüber zu gehen, so gedacht, ich fühle mich so ein bisschen leer, was so Themen angeht. Ich habe das Gefühl, es gibt so einige Sachen zu besprechen, so aktuelle Dinge, aber ich habe da so viel drüber gehört in anderen Podcasts in den letzten Tagen, viel Podcast gehört, dass ich das Gefühl habe, Sorge habe, Dinge zu wiederholen, die ich gehört habe, weil ich gar nicht mehr weiß, ob das meine Gedanken vorher schon waren oder ob die jetzt gefärbt sind.
Implementiert dadurch. Sind.
Kennst du das?
Nicht so,
ja, weil gesagt. Du ja nicht solche Sachen konsumiert. Aber
naja, genau. Insgesamt ist es tatsächlich so, dass ich ziemlich doll immer eine eigene Sache mir zusammenschärfe. Aber also ich weiß immer sehr genau, was ich von woanders genommen habe oder aufgelesen habe.
Aber, ja, okay, dir ist es dann bewusst, dass es dann doch woanders herkommt. Und machst du dann Disclaimer, bevor du sowas dann raushaust? Oder ist es nur in deinem Kopf?
Meistens schon. Meistens ist es aber auch so, dass ich sie gleich spinne und färbe und verändere.
Und
dass ich es nicht eins zu eins übernehme.
Dir anpasst.
Ich weiß, dass ich hier sehr viel drauf achte, weil es ganz häufig passiert ist mit meiner Frau, dass die was sagt,
ja.
Was ich dann weiter erzähle.
Ja.
Und es ist hier sehr wichtig, dass ich das in diesem Podcast immer flagge.
Mhm.
Und das tue ich aber auch.
Das tust du, also ob du das bei allen machst, kann ich natürlich nicht beurteilen, ja. Aber du machst es sehr regelmäßig.
Ja, also meine Frau ist meine größte Inspirationsquelle.
Oh, ist das hübsch. Das ist aber süß.
Und das sind die meisten Dinge, die ich meistens, die ich am stärksten eins zu eins übernehme. Ja, aber apropos Podcast kann ich sagen, ich höre jetzt erstmals, oder nicht erstmals, aber seit langem mal wieder einen Podcast, der nicht unser ist, nämlich tatsächlich den Bobcast.
Ja, okay.
Mit Andreas Fröhlich, weil ich einfach jetzt über die drei Fragezeichen Kids, die meine Kinder höre, zum ersten Mal seit Grundschulalter die drei Fragezeichen höre.
Mhm.
Ich habe die damals in lockerer Reihenfolge gehört und für mich waren die halt einfach, sie sind über meinen Kopf gegangen. Also wenn du so mit acht die drei Fragezeichen hörst, verstehst du das meiste nicht, weil die Episoden manchmal auch recht wirr sind. Und dann bleibt halt vor allen Dingen das Cover und der Gruselteil.
Der Gruselteil,
und dann kommt, ja. Also das sind ja immer, wie du neulich auch gesagt hast, übernatürliche Sachen, die aber nicht übernatürlich sind, ja. Aber das Übernatürliche ist das, was hängen bleibt.
Und ich würde sagen, dass Leute unserer Generation und auch etwas jünger wahrscheinlich auch zu großen Teilen oder viele von denen so eine immer noch irrationale Angst vor der Folge, die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss haben. Weil das einfach damals die gruseligste Hörspielfolge aller Zeiten gewesen ist. Und es wirklich Leute gab, die gesagt haben, ich konnte mir die nie anhören oder nie die zweite Seite in meinem Leben gehört. Mhm. Weil spätestens, wenn sie zum ersten Mal da aus dem Schloss mit dieser Echohalle rausrennen, ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast.
Bisher noch nicht. Also noch nicht im Rewatch sozusagen.
Und man sogar hört, dass selbst Justus Jonas Angst hatte, ja sonst immer den kühlen Kopf bewahrt. Ja. Das war zu viel. Das war für mich als kleiner Junge zu viel. Und ich weiß, dass es so wirklich in der Schule rumging. Ey, kennst du drei Fragezeichen das Gespensterschloss? Ey, krass, das ist viel zu heftig. Und
ja,
das,
geil.
Und das ist so hängen geblieben, dass ich auch 30 Jahre später irgendwie immer noch so ein irrationales, oh, das ist was Gefährliches Gefühl habe bei dieser einen Folge. Obwohl ich die schon dutzende Male gehört habe seitdem und überhaupt natürlich nicht mehr gruselig finde. Aber allein der Titel, das Cover
löst was aus.
Das löst was aus und das bleibt hängen und das hat, glaube ich, auch sehr viel oder solche ähnlichen und vergleichbaren Geschichten, davon hört man auch ein paar im Bobcast über andere Folgen. Sowas färbt, glaube ich, ganz doll so das Gefühl, was du zu so einer Reihe hast.
Ja. Ja, und ich habe damals diese Sachen mitgenommen, fand das toll, hab das irgendwie gehört, hab das auch teilweise gelesen und das war's dann, aber das ist eine Sache aus meiner Kindheit und dann habe ich aber schon mitbekommen, dass es halt so ein Phänomen ist, dass die Leute mit ins Erwachsenenleben mitnehmen und dass es ja riesengroß ist und die Live-Touren machen und das ist einfach irgendwie so
Stadion-Live-Tour.
Stadion-Live-Tour. Und ich habe aber dann immer gedacht, weil ich dann immer mal wieder Fetzen gehört habe, warum eigentlich? Weil ich immer das Gefühl habe, das hat alles ganz viel Charme, das hat viel mit Nostalgie zu tun, aber die sind nicht so gut gespielt und so gut geschrieben, dass es das rechtfertigt, dass man nicht ganz viele von den anderen tollen Sachen hört, die es so gibt. Und immer wenn ich das Leuten gesagt habe, unter anderem meiner Frau, die das auch immer noch gerne hört, sagt die, ja, das stimmt eigentlich auch. Am besten macht man was nebenbei. Man kriegt manchmal auch die Geschichte nicht mit, weil die immer noch teilweise ein bisschen wirr sind, die Plots. Und es ist auch nicht so, dass man das Gefühl hat, boah, das war jetzt eine richtig tolle Folge, aber man hört es halt einfach gerne trotzdem. Und ich habe das immer nicht so ganz verstanden. Und jetzt habe ich einfach mal angefangen und mir die ersten 4 Folgen jetzt angehört und dazu parallel diesen Bobcast, der auch ist so ähnlich. Und es stimmt alles, was ich gesagt habe und trotzdem höre ich es gerne. Und ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Weltding, dass man sozusagen diese Welt kennt, dass man Rocky Beach und den Schrottplatz und Onkel Titus und die Figuren kennt und mag, dass die Sprecher schon sehr charismatisch und sympathisch sind und man die halt auch irgendwie kennt, weil die Stimmen ja auch überall sind.
Und man ja auch damit aufgewachsen ist, selbst wenn man irgendwann aufgehört hat, die 3 Fragezeichen zu hören, eben weil die überall sind.
Genau.
Ja.
Und dadurch ist es so eine Art self-fulfilling prophecy oder beziehungsweise ist es einfach sowas wie Comfort Food. Das hörst du und das ist irgendwie angenehm zu hören. Und es muss sozusagen gar nicht dem Anspruch standhalten, dass ich sonst an was habe, dass ich sage, oh nee, ich habe jetzt keine Lust, eine Serie zu gucken oder einen Film zu sehen oder ein Buch zu lesen, das nur so semi-geil ist. Mhm. Und das finde ich irgendwie ganz interessant. Und dann dazu jetzt aber diesen Begleitpodcast zu hören, der auch nicht so rasend spannend ist, aber schon schön irgendwie nochmal diese Seite der Aufnahme und der Produktion mit diesen Kindern so ein bisschen parallel beleuchtet. Das macht schon Spaß einfach.
Ja, ich höre den auch ganz gerne. Und ich muss noch einen kleinen Nachtrag machen, weil wir beim letzten Mal auch schon gesagt haben, und du hast es gerade wiederholt, die 3 Fragezeichen sind ja nie übernatürlich, sondern es scheint immer nur so und dann gibt es eine weltliche Erklärung.
Ja.
Die nicht immer Sinn ergibt, aber egal. Es gibt ein paar Sonderfolgen, da ist das ausgehebelt.
Mhm.
Es gibt zum Beispiel, und ich überlege schon die ganze Zeit, wie die Folge heißt, aber es will mir nicht einfallen, das kann ich aber nachreichen. Das sind 3 oder 4 einzelne Geschichten.
In einer Folge,
ja. Aber dann insgesamt halt
über 2 Thema Stunden lang.
Gibt es auch. Bei der Geschichte, die ich meine, ist das aber, meine ich, nicht zu einem übergeordneten Thema. Aber das ist, das kann ich mal kurz spoilern, das ist eine von vielen. Das ist eigentlich ganz witzig, weil da folgt man eigentlich nur Peter und Peter ist in einer Zeitschleife gefangen. Also er erlebt was, er kommt irgendwie auf den Schrottplatz, dann, ich glaube, er hat einen Autounfall oder sowas beobachtet, erzählt Justus davon und dann gehen die irgendwie auf die Suche und auf die Spur und dann gab es irgendwann diesen Punkt, da geht das wieder von vorne los. Und ja. Er erinnert sich dran, aber alle anderen halt nicht.
Ja.
Und ganz am Ende, das ist eigentlich ein ganz geiles Ende, wacht er auf in einem Kofferraum und ist dann in einer Folge aus den 80ern, weil er in dieser Folge aus den 80ern, ich glaube, die singende Schlange oder so war das, weil er da niedergeschlagen und in einem Kofferraum gesperrt wurde. Und dann erfährt man erst, dass diese Time-Loop-Geschichte in seinem Kopf passiert ist, während er ohnmächtig im Kofferraum lag. Das ist ganz geil. Ist ein bisschen seltsam, weil dann am Ende Peter Shaw wieder halt so klingt wie 1982 ja. Und nicht wie 2015 oder von wann die Folge ist. Aber ist ganz aber cool. Und ein paar davon gibt es dann tatsächlich auch.
Aber das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Wenn du so eine Hörspielreihe hast, die so außer jeder Logik so lange Jahre funktioniert, mit denselben Personen, dass du dann nicht irgendwann anfängst, mehr solche Sachen zu machen und auch anfängst, serieller zu denken und Bezüge auf andere Folgen zu machen und
ja. Mal
die Konzepte ein bisschen und meta und selbstreferenziell irgendwie, weil ich habe das Gefühl, dass auch die neueren Folgen immer noch von der Struktur her recht klassisch sind.
Ja, aber gerade viele Dinge, die du gerade erwähnt hast, kommen davor. Also es ist dann häufiger so, dass es dann hier, ist das nicht, mich hat Mr. sowieso angerufen, ist das nicht unser Auftraggeber aus dem Fall mit der singenden Schlange?
Ja, okay.
Sowas kommt ganz häufig vor, also einfach Figuren, die dann außerhalb der Hauptfiguren auch immer mal wieder auftauchen. Und dieses Meta- und Selbstreferenzielle haben sie vor allem in ihre Live-Touren. Mhm. Also in den Folgen von den Live-Touren, da sind sie super Meta. Was ganz viel Spaß macht, aber vor allem aber in diesem Setting auch besonders gut funktioniert.
Ja.
Und ja, also ich sag mal, mit so Seitenhieben und so haben die sich aber eigentlich immer schon ganz bewusst nicht ernst genommen. Und das, also wird alles auch sehr viel lockerer, so in Folgen ab 150.
Interessant.
Ja, sehr, sehr spannend.
Mal gucken, wie weit ich damit komme. Ich bin jetzt bei Folge 4.
Ja.
Noch im Jahr 1978.
Sie sind super lange im Jahr 1978.
Ja.
Also sie haben ganz, ganz, ganz viele Folgen in den ersten 1-2 Jahren gemacht. Da dauert das eine ganze Weile, bis man in den 80ern ankommt. Okay, genug über die 3 Fragezeichen. Ich habe ein Callback.
Ja.
Und zwar habe ich den Callback dabei. Ich habe andere Sachen auch noch dabei, da kommen wir gleich zu. Aber Schauen wir mal.
Zeugnis für Frühschwimmer. Seepferdchen.
Sprung vom Beckenrand und 25 Meter Schwimmen, Heraufholen eines Gegenstandes mit den Händen aus schultertiefem Wasser. 24.02.1993 vom Bademeister M. Dietz.
Was hat 93? Da war ich noch nicht 7.
Hamburger Schwimmclub. Steht nicht, in welchem Bad du es gemacht hast.
Das war Ohlsdorf, kann ich dir sagen.
Das hier ist fast identisch zu dem, wie es heute ist.
Ja? Also
die Leistungen sind identisch.
Mhm.
Ich vermute, dass er nicht mehr für Frühschwimmer steht. Ich vermute, dass es irgendeine Art und Weise neutral oder gegendert ist. Und hinten steht sicherlich nicht drauf und noch was für Vati und Mutti. Aber die Regeln sind da. Schön hier, die Regeln sind anders. Damals war einer der Regeln, um Hilfe rufst du nur, wenn du wirklich große Angst hast. Da sind wir wieder bei der Skala. Erst bei der 9 bitte um Hilfe rufen. Nicht, wenn du nur so ein bisschen Angst hast. Das musst du aushalten.
Ein bisschen Angst reicht nicht.
Möchtest du, dass dich andere tunken oder ins Wasser schubsen? Also, lass es auch selbst sein. Das ist ganz anders formuliert natürlich alles.
Frühe 90er.
Kaugummi und Flaschen nimmst du nicht mit in das Schwimmbad. Das ist so spezifisch.
Kaugummi und Flaschen.
Ja.
Aber habe ich das nicht irgendwann auch schon mal erzählt, dass ich selbst als 27-Jähriger mal vom Bademeister Ärger bekommen habe, weil ich beim Schwimmen Kaugummi gekaut habe?
Nee.
Das ist wirklich passiert.
Ja, lange Strecken schwimmst du nur mit Vati oder Mutti. Da steht echt Vati und Mutti. Das Vati gibt's doch nicht.
Na.
Glaubst du, dass es damals noch mehrheitlich so war, dass mehrheitlich die Eltern Vati und Mutti genannt wurden?
Haben also einfach von der Bezeichnung
gemacht
her?
Oder hat da einfach einer gesagt, ich habe meinen Fadi genannt, ich schreibe das jetzt so drauf?
Ja, gute Frage. Aber wir reden hier von einem Schwimmbad, wo auch bis das jetzt vor einigen Jahren renoviert wurde, auf der Umkleidekabine der Jungs immer noch Knaben stand.
Ja, stimmt. Das ist einfach nicht geändert. Das ist wahrscheinlich einfach Stand. Heute würde der Stand da stehen, steht damals noch nicht. Möchtet ihr, dass euer Kind unbeschadet bleibt? Keine Dellen, Kratzer oder Traumata? Und dann also, Gedankenstrich, lasst es nie unbeaufsichtigt am Wasser. Es kennt keine Gefahr. Außer es hat das Gespensterschloss gehört. Was ist denn das?
Okay, ich habe es nicht geschafft, nicht zu husten.
Wir bleiben in den 80ern. Das sind die 80er.
93.
Ja, aber das ist in den 80ern produziert
geil.
Worden.
Sie kennen keine Gefahr. Als wären die mega mutig.
Ja, oder mega dumm einfach. Also Tiere.
Auch das ist ein Callback. Ich hatte mich nicht mehr daran erinnert, ob ich den Freischwimmer gemacht habe oder nicht, aber ich habe ihn gemacht, den sogenannten...
Oh, das ist deine Handschrift von früher, wie süß.
Ja,
das und deine Unterschrift, wir haben über Unterschriften geredet. Ja. Hast einfach deinen Namen in Schreibschrift schlecht hingeschrieben, so wie man das
gemacht hat. Ja, das war schon mit Mühe.
Schule Ratsmühlendamm. Deutsches Jugendschwimmabzeichen Bronze.
Bronze?
Freischwimmer. Habe ich nie gemacht. Ich habe jetzt mit meiner Tochter den Deal, wenn sie den Freischwimmer macht, mache ich ihn mit.
Hast du in der letzten Folge erzählt.
Ja.
Deswegen ist es ein Callback.
Ah, verstehe. Du hast 200 Meter Schwimmen in höchstens 8 Minuten, das schaffe ich.
Das sollte machbar sein als erwachsener Mensch.
Oder 15 Minuten Dauerschwimmen. Auf jeden Fall das Erste.
Also beides
machen. Niemand hat dann doch das Dauerschwimmen gemacht. Warum sollte man
das halten, wenn man sehr langsam ist?
Ja. Erreichte Zeit steht nicht drauf, weil du wahrscheinlich 200 Meter Schwimmen gemacht hast. Einmal 2 Meter Tieftauchen von der Wasseroberfläche mit Heraufholen. Habe ich gerade gemacht.
Wie viel?
Ich bin gerade beim Sprung. 2 Meter muss man machen.
Moment, man muss 2 Meter tauchen?
Ja.
Das ist aber tief, okay.
2 Meter tief tauchen. Das heißt einfach da, wo es 2 Meter ist.
Ja, ne? Ja.
Ja, aber ich bin hier gerade, das habe ich zum ersten Mal gemacht, seit ich ein Kind bin. Ich bin beim Sprungturm runtergetaucht. Auf 3,75 Meter ist das ja dann, ne?
Ja, oder 3,70 hätte ich jetzt gesagt.
Ja, 3,70. Mhm. Und dann mit der Hand auf dem Boden. Das ist geil gewesen.
Nee, das würde ich mich nicht trauen.
Das ist geil, vor allen Dingen, weil du merkst dann unten tatsächlich schon ein bisschen Druck. Und wenn du dann unten ankommst und dich umdrehst und hochguckst, das ist echt weit weg. Und wenn du dann schwimmst und hochschwimmst und hochschwimmst, das dauert.
Ja, das finde ich alles gruselig, was du sagst. Und das liegt auch daran, dass ich das nicht so gut abkann und auch den Gedanken allein schon nicht, weil mein Vater, der über den können wir jetzt auch noch reden, wenn wir schon über meine Mutter gesprochen haben, mein Vater durfte und darf wahrscheinlich bis heute nicht, zumindest wurde das immer so gesagt, auch von ihm, niemals mit dem Kopf unter Wasser. Also da darf kein Druck drauf kommen,
ja.
Weil ihm wohl mal als junger Mann oder als Junge das Trommelfell gerissen sei.
Ja.
Und die Gefahr, dass das dann wieder passiert, ist wohl sehr hoch. Und wahrscheinlich vermute ich jetzt aus meiner heutigen Perspektive mit allem, was ich über Medizin weiß, ist es wahrscheinlich völlig übertrieben, wie er sich immer aufgeführt hat, was das angeht. Also wirklich maximal so mit dem Nacken so unter Wasser, aber nie jetzt, ich habe meinen Vater, glaube ich, nie im Schwimmbad gesehen mit dem Kopf unter Wasser. Ja. Einfach genau deswegen, immer mit der Begründung. Und deswegen hatte ich aber immer extrem dolle Angst, dass so, wenn ich zu tief tauche, dass auch mein Trommelfell reißt. Ich wollte nicht, dass mein Trommelfell reißt. Da hatte ich immer Angst vor und das ist irgendwie auch noch hängen geblieben.
Interessant. Ich war jetzt nämlich neulich, irgendwie waren wir zu dritt im Schwimmbad und meine Frau musste dann früher gehen, da war ich mit meiner Tochter noch allein im Schwimmbad, noch eine Stunde oder eine halbe Stunde oder so. Und dann sind wir in den Schwimmerbereich ins Tiefe gegangen, was auch super kalt dann ist, aber dann waren wir da und sind dann geschwommen und sie auch so richtig die Bahn lang. Und das war so geil, ich habe das so lange nicht gemacht, das war irgendwie so ein frisches, klares, kühles Blau, es hat sich so gut angefühlt, wenn du irgendwie als Vater so häufig dann in so Kinderschwimmbecken bist mit Rutschen und flachem Wasser und so weiter. Es ist so geil, mal in tiefem Wasser wieder richtig zu schwimmen. Also habe ich vielleicht im Meer mal hin und wieder gemacht, aber. Und dann bin ich da vom Einer gesprungen mehrfach und das hat so viel Spaß gemacht. Das ist genau die richtige Höhe, um Quatsch zu machen. Also Arschbomben machen, Körper und so weiter.
Ohne dass es so weh tut.
Ohne dass es weh tut und dass es unangenehm ist und Thrill ist. Und meine Tochter ist dann, Krisenmoment, zum ersten Mal vom Block gesprungen.
Mhm.
Und das ist schon so, auch heute noch, und ich erinnere das so doll von früher vom Schwimmen, wenn du dann da oben standst, auf dem Dreier erst recht, aber auch sonst. Es ist halt lächerlich niedrig, einer. Aber wenn du da drum, oben drauf stehst und in dieses Becken guckst, das 4 Meter tief ist fast, ist das schon beeindruckend.
Und du guckst ja nicht aus 1 Meter, du guckst ja aus 3 Metern.
Richtig.
Weil du ja selber deine Körperlänge hinzu addieren musst. Ja.
Und ich habe richtig gesehen, wie sie da stand und ich habe so mit ihr mitgefühlt. Und wenn ich dann daran denke, dass das hier so ist, mit das Kind kennt keine Gefahr und Achtung und du willst, dass dein Kind unbeschadet ist und wie robuster Bademeister früher waren, dann bin ich sehr froh, dass es heute ein bisschen anders ist.
Wie passt es eigentlich zusammen, dass das Kind keine Gefahr kennt, aber vorher nur, wenn es wirklich Angst hat, soll es Bescheid sagen?
Ja.
Also eigentlich ja gar nicht. Ne? Also das Kind darf nie um Hilfe rufen.
Und dann gibt es noch Silber und Gold.
Ja, das habe ich aber nicht gemacht.
Was braucht man denn für Gold? 600 Meter schwimmen in 24 Minuten?
Muss man da nicht auch jemanden retten? Also so einen Rettungsschwimmergriff an Land ziehen?
Rückenschwimmen mit Grätschwung ohne Armtätigkeit. Oder Rückenkraul schwimmen. Tieftauchen. 3 Ringe aus einer Wassertiefe von 2 Meter innerhalb von 3 Minuten in höchstens 3 Tauchversuchen. Sprung aus 3 Meter. 50 Meter Transport schwimmen. Mhm. Schieben oder ziehen, das ist das, ne? Ja, interessant. Und da hast du aufgeschrieben, deine Adresse.
Ja, mein Geburtstag.
Auch immer scheiße, wenn man so einen langen Straßennamen hat. Ne?
Und ich musste schon als Grundschüler das Wort Chaussee schreiben können.
Ja, oh ja, stimmt. Unterschrift des Passinhabers. Und der gesetzliche Vertreter hat aber nicht unterschrieben.
Nö. Das heißt, es ist gar nicht gültig. Muss ich nochmal machen. Also wenn du es mit deiner Tochter machst, sag Bescheid.
Ja, das ist klar. Oder du lässt es einfach deinen Eltern nochmal
unterschreiben. Die erinnern sich doch nicht mehr daran. Die müssen das doch beweisen sozusagen als Zeuge oder Zeugin. Ja, das wollte ich gerne.
Es ist hier übrigens schon angepasst worden ein bisschen. Hier steht jetzt, rufe nie um Hilfe, wenn du nicht wirklich in Gefahr bist.
Ja.
In der Formulierung finde ich es okay.
Auf jeden Fall.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank dafür.
Gerne. Hast du deine Zeugnisse dabei?
Habe ich.
Greifbar?
Ja.
Stark. Wir haben nämlich jetzt mal uns überlegt, dass wir mal eine Ankündigung, eine langjährige Ankündigung
wahr machen.
Nämlich haben wir hier Zeugnisse dabei. Ich habe mich aber, meine ich, auf die Grundschule begrenzt, weil alles danach ist nur noch bitter, traurig. Und
ja, vor allem ist es uninteressant, weil da meistens keine Texte
sind. Genau, hat gar keinen Unterhaltungswert. Alles nur, immer war meine Versetzung gefährdet.
Aber ich habe schon mal ein bisschen vorgeguckt.
Oh doch, hier, 10a. Da stehen aber auch Texte.
Ja, aber die sind meistens super uninteressant.
Kleines Latinum. Meine Leistungen in den Fächern Geschichte und Chemie waren nur schwach ausreichend.
Eieieiei. Also es ist sehr wenig interessant bei mir.
Ja.
Sehr wenig interessant.
Aber ich möchte schon mal die Frage vorwegstellen, die wir uns gleich alle beantworten können, wenn du daraus vorliest. Erkennst du dich darin wieder? Also dein heutiges Ich?
Das war ja eigentlich die Idee von dem Ganzen. Und das Problem ist, ich habe das gesehen und ich erinnere das einfach noch sehr gut, weil das für mich schon ein ziemliches Ding war damals. Und dann wurde das ja auch im Familienkreis, dann wurde das irgendwie vorgelesen, dann wollten die Großeltern das sehen und so weiter. Und ja, irgendwie war das das erste Mal, dass sozusagen ein offizielles Dokument mich beschrieben, eingeordnet, gewertet oder sonst was hat.
Ja.
Und ich finde das überhaupt nicht gut.
Nein.
Mir hat das zum Glück nicht geschadet, weil da nur Gutes über mich stand. Aber trotzdem hat es mich, glaube ich, auch geprägt. Und zwar einfach nicht gut, weil das mich so gestempelt hat.
Ich fand, das kann ich mal, das können wir mal, ich entscheide das jetzt, dass wir das transparent machen können. Du hast ein Abitur von 1,1 gemacht.
Ja.
Und was ich an dir immer außerordentlich geschätzt habe, weil du hast natürlich viel besser in der Schule als ich. Viel besser. Aber du warst nie, oh geil, guck mal hier, du warst nie ein Streber. Und du hast nie den Eindruck vermittelt, dass du dir darauf irgendwie was einbildest, so extrem gute Noten zu haben. Und das fand ich irgendwie immer sehr...
Ich erinnere tatsächlich auch, dass ich in der Oberstufe teilweise meine Klausuren schnell in den Rucksack habe verschwinden lassen.
Ja.
Und da gab es mal einen Moment, wo mich irgendeine Mitschülerin gefragt hat, ja Mensch, was hast du denn, wie ist denn bei dir gelaufen? Und dann hatte ich halt irgendwie, ich glaube, alle waren unzufrieden, es ist schlecht ausgefallen und ich hatte eine 1. Dann habe ich das so ein bisschen verschämt gesagt und hat sie einfach gesagt, das ist doch mega gut, freu dich doch. Und das fand ich so schön und so angenehm, weil ich das schon immer ein bisschen versteckt habe auch. Aber ja, ich glaube, ich war ja auch relativ wenig selbstbewusst als Schüler noch. Also es hat sich erst im Laufe der Zeit ein bisschen entwickelt und dann ein bisschen toller.
Bevor wir uns kennengelernt haben,
hat sich das entwickelt. Also, ja, so dann in der Zeit, glaube ich, vor allen Dingen. Aber vor allen Dingen...
Vielleicht, weil ich dich so angehimmelt habe.
Vor allen Dingen ist es nicht so, dass... vor allen Dingen habe ich wirklich immer... Also ich habe nicht... Ich habe sehr wenig gelernt und gebüffelt und ich war sehr wenig verbissen, was Schule anging. Es gab viele in der Klasse, die so dann sich richtig Stress gemacht haben und sich eingeschlossen haben und so weiter. Und irgendwie, und das ist, glaube ich, bei den anderen Kindern in meiner Klasse immer ganz, ganz gut angekommen, dass die irgendwie gemerkt haben, das ist mir nicht wichtig oder ich habe auch nie irgendjemandem das Gefühl gegeben, dass ich die für weniger klug oder toll oder gut halte.
Du warst nicht wie dieses gegenteilige Extrem, so die Leute, die irgendwie fast anfangen zu weinen, weil sie eine 2 plus geschrieben haben.
Ja, nein. Nein. Oh ja, die kenne ich auch. Oh ja.
Schrecklich, schrecklich.
Wirklich schrecklich.
Wirklich ganz unangenehm. Ich meine, ich glaube, das verwechselt sich bei den allermeisten,
ja,
weil das doch recht weit verbreitet ist, in nach meiner Erfahrung so in jungen Jahren. Und ich glaube, dass das sich irgendwann relativiert, aber es ist sehr unangenehm.
Ja.
Gerade wenn man zu den Leuten gehört, die irgendwie eher mal so zwischen 3 und 5 standen, so wie ich.
Also so eine gewisse Arroganz, die mir bisweilen, auch bis heute, aber vor allen Dingen so in den Jahren, weiß ich nicht, zwischen 18 und 25 nachgesagt wurde, die hat sich erst relativ spät entwickelt. Wenn es sie überhaupt tatsächlich, ich weiß es nicht, aber das, ja, das, ich kenne das, das hat mir auch mal sehr wehgetan, wenn Leute so. Ich
habe nie wirklich als arrogant wahrgenommen. Also doch früher bestimmt. Aber heutzutage nicht mehr.
Ich habe hier als allererstes das Schreiben von meinem lieben, lieben Grundschulklassenlehrer, Herrn Klemm.
Klemm,
ja. Dessen Schreibtisch immer noch im ziemlich unveränderten Klassenzimmer der Schule steht.
Gibt's den noch?
Also den Tisch, den Lehrer nicht. Nee, also ich weiß, ich gehe nicht davon aus. Der müsste sehr, sehr alt sein inzwischen. Und der hat einfach diesen Willkommensbrief geschrieben, wo er meinen Namen drauf geschrieben hat. Und da steht halt einfach nur sowas drin wie am 19. August 1991, am übernächsten Montag also, erwarte ich dich zum ersten Mal bei uns in der Schule. Dort wird die Klasse 2 für dich und all deine neuen Klassenkameraden ein kleines Spiel vorführen, bla 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 bla. Ich heiße Herr Klemm und bin der neue Klassenlehrer. Wir gehen da gemeinsam in den neuen Klassenraum. Dort steht an einem bestimmten Platz schon dein Name mit demselben Bild wie hier, dass du leicht wiederfinden wirst, denn es steht genau an deinem Platz. Und diese banale Information, das, als ich das eben gesehen habe, das erinnere ich so doll. Das war so besonders für mich. Und ich weiß nicht, vielleicht haben meine Eltern da auch ein bisschen mehr Zauber drum gemacht um die Einschulung. Das war irgendwie ein dickes Ding.
Ja, das war ein dickes Ding.
Und ich wäre bei unserer Tochter haben wir das, glaube ich, ein bisschen runtergespielt, eher weil sie sowieso schon so aufgeregt war. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Bist du auch schon gespannt, wie ich aussehe? Wir treffen uns ja bald. Die Schrift ist mir sehr vertraut.
Im Grunde ist die Schrift so, wie ich meinen Schwimmausweis unterschrieben habe.
Die Schrift?
Große Buchstaben, Schreibschrift, Herrn Klemm.
Ja, Herrn Klemm. Von deinem Herrn Klemm. Es ist so, wie sich damals gewünscht wurde, dass Grundschüler schreiben lernen. Mhm. So sollen die genau so schreiben.
Okay.
Große, klare Buchstaben mit eindeutigen Schwingungen und Schreibschrift. Ja, das war mein Einstieg in die Schule und das war sehr aufregend für mich. Du bist... Von wann ist das? Erstes Jahr?
Das ist das die von der ersten Klasse.
1.7.93, genau. Also ich bin natürlich genau ein Jahr nach mir.
Ich bin 92 eingeschult worden und dann entsprechend im Juli 93 das Jahreszeugnis, der 1a.
Nur 2 Tage hast du gefehlt?
Ja, ich bin in Klasse 2 aufgerückt.
Guck mal, Tim. Ich hab 10 Tage gefehlt.
Oha.
Im ersten Jahr.
Gleich. Kränkliches Kind. Weil du so wenig Selbstbewusstsein hast. Ja. Sich nicht getraut.
Nee, ich bin nicht getraut, so schlimm wie.
Du hattest Angst, dass du dein Porträt nicht findest und dein Platz nicht. Deswegen hast du die ersten 10 Tage geschwärmt. Tim, du wirkst immer gut gelaunt und fröhlich. Kann man so stehen lassen. Mit den Klassenkameraden gehst du freundlich um und kommst daher gut mit ihnen aus. Im Spiel bist du verträglich und kannst auch schon Niederlagen einstecken.
Verträglich?
Ich bin alles bis heute eins.
Das heißt, es genauso. Gibt auch unverträgliche Kinder im Spiel.
Hä, na klar.
Im Spiel unverträglich.
Das kennst du doch bestimmt.
Ja, kenne ich, aber die Wortwahl ist besonders.
Du bist neugierig auf das, was in der Schule angeboten wird und nimmst bereitwillig alles Neue auf. Am Gespräch beteiligst du dich rege. Arbeitsaufträge verstehst du und kannst sie eigentlich selbstständig bearbeiten. Jetzt kommt das Aber. Oft fehlt es dir jedoch an Lust. Dann sitzt du vor deinem Zettel, ohne weiterzukommen und hast am Ende der Stunde kaum etwas geschafft. Das ist schade, weil du auf diese Weise häufiger nicht zu Dingen kommst, die dir mehr Spaß machen, zum Beispiel das Lesen. Das Lesen hast du schnell gelernt. Du kennst alle Buchstaben sicher, auch das ist immer noch so, und kannst auch fremde, Texte flüssig vorlesen. Wenn du morgens kommst, nimmst du dir oft ein Buch und vertiefst dich dann so sehr in den Inhalt, dass du nicht bemerkst, was um dich herum vorgeht.
Das ist gar nicht selbstverständlich für erste Klasse.
Ich weiß nicht, ob das eine versteckte, subtile Kritik ist, so dass ich nicht checke, dass der Unterricht schon seine halbe Stunde läuft, weil ich in meinem Buch vertieft bin.
Wahrscheinlich.
Lautgetreue Wörter schreibst du nach Diktat meist richtig auf. Beim Schreiben könntest du dir aber mehr Mühe geben. Auch das ist immer noch so. Die Mathematik bereitet dir in der Regel keine Schwierigkeiten. Das hat sich geändert. Du rechnest auch schwierige Aufgaben im Zahlenraum von 0 bis 20 selbstständig. Das kann ich noch. Neue Aufgabenstellung.
Dann bist du stehen geblieben.
Naja, dann hat es sich nicht weiterentwickelt. Neue Aufgabenstellungen müssen dir nur kurz erklärt werden, aber auch hier sind deine Ergebnisse abhängig von deiner Lust. Häufig schaffst du zu wenig. Das ist
so gut, du kannst immer sagen, wenn du was falsch gemacht hast, ich hatte keine Lust.
Ich hatte keine Lust. Ich hab's gekonnt, aber keine Lust. Häufig schaffst du zu wenig oder wenn du dich nicht richtig konzentrierst, die Aufgaben werden falsch. Beim Malen wirst du schon ausdauernder. Bastelaufgaben dagegen führst du selten zu Ende. Das war schon im Kindergarten so. Im Sportunterricht bewegst du dich mit großer Freude, du machst alle Übungen und Spiele mit, dabei hältst du die Regeln ein. Ich rücke in Klasse 2 auf.
Du rückst auf, wie auf so einem Spielfeld bei Mensch ärgerlich nicht.
Ja.
Zapp, alle einen weiter im Gleichschritt.
Frau Jessen.
Gott hab sie selig.
Ich weiß nicht, ob die ist, vielleicht lebt die noch.
Ratsmühlendamm.
Ja, Ratsmühlendamm, Grundschule Ratsmühlendamm. Das war ich in der ersten Klasse. Ich konnte einigermaßen rechnen, gut lesen, aber mich nicht gut lange auf Sachen konzentrieren, wenn sie mir zu blöd waren.
Ja.
Da erkenne ich doch ein, zwei Dinge wieder, die heute
keine noch keine Bereitschaft, sind. Dinge zu tun, die du nicht möchtest.
Ja, die ich wahrscheinlich nicht für sinnhaft halte.
Ja, genau.
Und ich meine, was findet man als Kind schon sinnhaft, ne? Aber
Lesen offensichtlich.
Oh, guck mal hier, Lühmann, Bürobedarf.
Oh ja, gibt's immer noch.
Ja, gibt's immer noch. Geil, da habe ich so viele bunte Tüten und Plastikpistolen gekauft.
Und Sticker.
Und Sticker. Panini. Mein ganzes Taschengeld habe ich rausgeballert.
Ja, vor allem diese für Sticker-Alben.
Ja, ja.
Leuchtis Korkis und Glitzis.
Da war ich nie so richtig drin.
Oh, ich schon, ich wüsste so gern, wo meine Alben sind. Ja, meine Eltern haben alles verschenkt, verbrannt oder sonst was damit gemacht.
Was hast du aus der ersten Klasse zu berichten?
Solltest du auch alles vorlesen?
Ich weiß nicht, vielleicht ist es zu viel, alles vorzulesen.
Ja, zu viel, alles vorzulesen. Mal gucken. Benjamin hat sich nach anfänglicher Zurückhaltung inzwischen zu einem fröhlichen und ausgeglichenen Mitglied unserer Klassengemeinschaft entwickelt. Er nimmt regen Anteil an allen Ereignissen und kommt mehr und mehr aus sich heraus. Dabei sind Benjamins Beiträge und Ideen stets durchdacht. Er macht sich zu allen Themen und Fragen seine Gedanken und meldet sich so lange, bis er drangenommen wird.
Ich erkenne etwas wieder.
Ja, was?
Dass du dass es dir schon wichtig ist, zu Wort zu kommen.
Ach so. Ja, aber heute will ich nämlich nicht mehr warten, bis ich drangenommen werde.
Okay, aber die Veranlagung war schon da.
Die Geduld ist weg.
Deine Stimme erheben zu wollen.
Benjamin erfüllt alle Aufgaben gewissenhaft und hat stets weit mehr, als eigentlich gefordert war. Seine Arbeitsergebnisse liegen meist über dem Durchschnitt der Klasse. Zwischen den Klassenkameraden hat er mittlerweile einen festen Platz errungen. Benjamin verhält sich immer einsichtig und rücksichtsvoll, sodass er Konfliktsituationen ruhig und überlegen begegnet. Benjamin hält seine Sachen in guter Ordnung. Das stimmt gar nicht mehr. Und ist bei diesem Problem auch schon einmal behilflich, wenn ein Mitschüler nicht allein klarkommt.
Geil, warst du die Marie Kondo deiner Grundschulklasse?
Das erinnere ich noch, dass ich damals gedacht habe, was für ein Quatsch. Wo helfe ich den anderen dabei, Ordnung zu halten?
Okay.
Das stimmte einfach nicht. Im Unterricht blablabla. Benjamin beherrscht den gesamten Bereich des Deutschen.
Wow, nicht schlecht.
Ich finde, man müsste ja einschränkend sagen, für die erste Klasse.
Hochbegabt.
Aber wer weiß, vielleicht habe ich auch einfach den gesamten Bereich des Deutschen beherrscht.
Damals schon.
Benjamin liest und schreibt mit überdurchschnittlicher Qualität, er arbeitet mit ausgeprägter Gewissenhaftigkeit. Das überträgt sich auch auf die übrigen Tätigkeiten. In der Mathematik erzielt er im Kopfrechnen ebenso schnell und sicher das Ergebnis wie beim schriftlichen Rechnen. Weit über den uns bekannten Zahlenbereich von 20 hinaus.
Über den uns bekannten steht er?
Ja,
über den uns. Das klingt so, als wäre das,
als
hätte die Menschheit noch nicht den Zahlenbereich hinter der 20 entdeckt.
Ja.
Und du als Grundschüler, der schon das gesamte Deutschspektrum beherrscht. Nicht schlecht.
Sein sachkundliches Interesse bestätigt Benjamin immer wieder aufs Neue, wenn er durch genaueste Berichte zu erkennen gibt, wie exakt er beobachtet hat. Dabei kann er Wichtiges von Nebensächlichem unterscheiden. Ich glaube, das ist bis heute eine meiner besten Eigenschaften, dass ich Wichtiges von Nebensächlichem unterscheiden kann.
Und auch
merkt man manchmal nicht, wenn ich in großem Detail Dinge berichte, aber das liegt daran, dass ich andere Dinge für wichtig halte als der Rest der Menschheit.
Und der analytische Blick war da schon angelegt.
Ja, das stimmt. Arbeitsblätter füllt er sehr genau aus und kann man wiederholen Zusammenhänge einwandfrei erklären. Im bildnerischen Gestalten sind seine Bilder von kräftigen Farben geprägt. Rosch, nicht sehr subtil. Benjamin zeigt sich stets bemüht, Hinweise zu verwirklichen, sodass viele Einzelheiten schließlich ein zusammenhängendes Bild wachsen lassen. Beim Basteln verhält er sich aufnahmebereit und hat schon eine erfreuliche Sicherheit im Umgang mit der Schere erlangt. Im musischen Bereich ist er einsatzfreudig dabei und kommt bei eigenen Tätigkeiten mutig aus sich heraus. Im Sport setzt er sich kräftig ein und sorgt dafür, dass alles genau nach den Vorgaben erfüllt wird. Nicht die Linie übertreten.
Ja.
Wie haben wir das immer noch gesagt beim Sport? Übergetreten. Übergetreten, ne?
Übergetreten, ja.
Übergetreten. Jan ist übergetreten. Ja.
Jan.
Ja.
Schlawiner.
Absoluter Schlawiner.
War es das?
Ich rücke auch in Klasse 2 auf.
Sehr gut. In Klasse 2... war ich weiterhin ausgeglichen und umgänglich und hatte keine Schwierigkeiten im Kontakt mit den Klassenkameraden. Dem Unterricht meistens aufmerksam gefolgt, gute Beiträge am Gespräch, aber schriftlich arbeite ich immer noch zu langsam und ich schaffe oft nicht das Stundenpensum, sodass ich zu Hause noch weiter daran arbeiten muss.
Eieiei.
Die Hausaufgaben, das ist, jetzt kommt gleich mein absoluter Lieblingssatz. Die Hausaufgaben fertigst du nicht immer an und es sieht so aus, als ob es dich auch nicht sehr beeindruckt, wenn dir Vorhaltungen gemacht werden.
Rebel Boy.
Ich habe einfach eine Stoic Boy. Einfach wahrscheinlich mir das angehört und nichts weiter dazu gesagt. Diese Haltung musst du im neuen Schuljahr unbedingt ändern. Auch mit einer Schrift, die noch sehr ungelenk ist, musst du dir mehr Mühe geben. Weiterhin gerne gelesen. Gute Beobachtungsgabe und Sachverstand. Jetzt kann ich schon den Zahlenraum bis 100 überwiegend richtig lösen. Sachrechenaufgaben kann
bis
ich
auch. Bis 100? In der zweiten Klasse?
Ja, guck.
Das ist gar nicht schlecht.
Gut, ne? Im Musikunterricht arbeitest du gerne mit. Du könntest noch mutiger mitsingen. Das ist immer noch so. Alle Bewegungsaufgaben
im Sport. Das sage ich mir auch hier im Proberaum manchmal.
Ja. Alle Bewegungsaufgaben im Sportunterricht führst du mit Freude aus. Damit bist du mutig, flink und geschickt. Aber ich muss fleißiger werden, denn dann wäre ich mit dir sehr zufrieden.
Boah. Und das ist das, wonach alle Kinder streben.
Zufrieden mit einem ist, ja.
In Klasse 2 habe ich einen meiner absoluten Lieblingssätze damals, weil ich da so stolz drauf war. Benjamins Beiträge treffen stets ins Schwarze und brauchen eigentlich keines weiteren Kommentars.
Wow. In der zweiten Klasse.
Ja, stark. Zu wünschen wäre eine etwas deutlichere Aussprache. Ich habe schon damals viel gehamburgert.
Ach, daran lag es, meinst du?
Genuschelt, glaube ich. Ich erinnere mich noch von früher, dass mir immer gesagt wurde, ich würde nuscheln.
Ja, das wurde mir auch öfter mal gesagt. Und gelispelt habe ich. Ich war mal bei der Logopädie deswegen, angeblich. Kann ich mich nicht dran erinnern.
Oh, Achtung, Achtung. Hier kommt mein Casanova-Tum. Wenn ihm hält guten Kontakt zu seiner Nachbarschaft und wenn er eine ebenbürtige Nachbarin hat, möchte er dies manchmal sogar auch während der Stunde tun.
Oh, eine ebenbürtige Nachbarin.
Ja. Krass, ne? Das war eine Ehre. Bla 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 bla, auch qual bla, alles toll. Benjamin, in vielen Fällen erarbeitet Benjamin sich selbstständig weit schwerere Aufgaben, als es den gestellten Anforderungen gerade entsprochen hätte. War einfach gelangweilt.
Ja.
Und dann haben wir selber krasse Sachen. Das ist hier, Begabtenförderung brauche ich da. Habe ich mir selber gegeben. Oft genügen kleinste Anregungen, um Benjamin zu äußerster Gedankenarbeit anzuregen. Bei seinen Mitschülern ist er wegen seiner duldsamen und etwas zurückhaltenden Art gern gesehen und geachtet, aber wer es im Kopf hat, braucht es sowieso nicht in den Armen.
Steht
es
da?
Mit Ausrufezeichen.
Geil.
Das kann Benjamin sich als Trost jederzeit selbst sagen, wenn ihm einmal einer seiner Kameraden etwas zu robust begegnet ist.
Etwas zu robust?
Ja, kann ich mich trösten damit, dass ich Hirn habe.
Ja.
Wenn ich wieder verprügelt wurde.
Gut, dass ich nicht so dumm bin wie ihr. Dazu wurdest du ermutigt, das zu sagen.
Alle Beiträge fördern den Gang des Unterrichts. Mathematik, bla 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 bla. Ein ausgesprochen gutes Rhythmusgefühl.
Wow.
Und sein Bemühen um tonreines Singen ist viel besser geworden.
Tonreines Singen.
Das Bemühen ist besser geworden.
Nicht das Singen selbst.
Nicht das Singen selbst. Ja, ich finde wachsende Anerkennung bei meinen Klassenkameraden. In Klasse 3 habe ich noch einen ganz kurzen Text.
Ich habe da nochmal so einen langen Text. Ich bin den gerade ein bisschen, habe ich ihn überflogen. Im Wesentlichen bin ich immer noch freundlich, umgänglich, kann gut Sport und lesen, aber alles andere wird noch schlechter und meine Launen auch.
Also, oh nein, jetzt gibt's Noten.
Jetzt in Klasse 4 bin ich hier schon, wo es Noten
gibt. Die lesen gerade in einem Podcast die ganze Zeit unsere Zeugnisse vor.
Ja, das haben wir so angekündigt. Wir
drehen uns sehr um uns selbst, aber gut.
Ja, nu. Und in Klasse 4, das ist das Halbjahreszeugnis, das Endjahreszeugnis,
ja,
finde ich hier gar nicht. Das andere waren Jahreszeugnisse. Jetzt habe ich ein Halbjahreszeugnis. Und da stehen auch noch zwei, drei ganz gute Sachen drin. Weiterhin bin ich sehr freundlich und umgänglich. Im Unterricht oft abgelenkt und störst dadurch deine Umgebung. Also, ne, man ist jetzt schon groß, ne? In der vierten Klasse war man ja, war man die Ältesten,
ja,
in der,
richtig,
Schule. Das bedeutete schon irgendwie was.
Ja, mhm. Das ist ein Status.
Und man hat sich so ein bisschen über die Erst- und Zweitklässler erhoben gefühlt. Und
wenn
so
man dann in die fünfte kam, war alles wieder
getillt.
Auf null.
Ja, eigentlich minus, weil du noch so eine viel größere Range nach oben hattest.
Ja, stimmt.
Und von diesem Gefühl, man ist jetzt der Große, weg. Zu, man ist nur eine kleine Made. Die Schule für mich langsam sehr unangenehm. Alle Aufgaben, die ein mechanisches Üben verlangen, langweilen dich, was du deutlich im Gesichtsausdruck und durch deine langsame Arbeitsweise zeigst. Das war meine Art der Rebellion tatsächlich. Schrift,
das ist aber ein Kompliment, oder?
Jetzt kommt das
Stumpfe Kompliment. Stumpfe Aufgaben langweilen dich.
Jetzt kommt das Kompliment.
Kompliment.
Wenn es aber ans Denken geht, läufst du zu großer Form auf. Auch komplizierte Inhalte schrecken dich nicht. Deine Beiträge zeigen, wie gut du den Stoff verstehst. Oft kommst du als Erster auf die Lösung schwieriger Fragen.
Das ist dein ganzes Schuldilemma in einem kurzen Text zusammengefasst, oder?
Ja. Ja.
Du kannst und bist interessiert und hast, aber du bist einfach nicht bereit, einen Finger zu krümmen,
ja,
wenn du keinen Sinn siehst und es dich langweilt.
Ja, steht auch drin. Es ist schade, dass du aus deiner Begabung nicht mehr machst. Du könntest ohne Mühe überall bessere Leistungen erbringen. Die Hausaufgaben erledigst du nicht zuverlässig genug.
Aber ohne
wieder
Mühe
nur zwei Tage gefehlt.
Wieder nur zwei Tage. Ohne Mühe ist gelogen. Eben nicht ohne Mühe.
Guck dir das an. Das allererste Mal Noten und keine Eins.
Ja.
Das gibt's doch heutzutage auch nicht mehr, oder?
In der Grundschule? Nee. Ich hatte ein Schreiben. Hast du auch da noch Schreiben? Ja. Da hatte ich meine einzige 3.
Eine 4. Und irgendwo habe ich noch eine 4, glaube ich. Nee, das ist die einzige 4. Mathe 3. Rechtschreibung 3.
Ich hatte, glaube ich, keine Halbjahreszeugnisse. Doch, hatte ich. In 3 Halbjahren steht es wieder drin. Und ich weiß noch, dass ich das damals so empfunden habe, als, okay, ich habe es gecheckt, du musst es mir nicht nochmal reinschreiben.
Mhm.
Benjamin erledigt alle schulischen Aufgaben mit großer Überlegenheit und Meisterschaft.
Meisterschaft
ist ein interessantes Wort. Dabei möchte man ihm nur ein wenig mehr Selbstbewusstsein wünschen. Naja, wenn andere eben mit ihren Muskeln spielen, benutzt Benjamin eben seinen Kopf.
Also irgendwie scheinst du körperlich eine richtige Luftpumpe gewesen zu sein, dass man immer wieder deinen überlegenen Intellekt hervorrufen muss.
Offensichtlich.
Hervorheben
muss. Also, come on. In immer noch deutliche Aussprache. Tja, das war die Klasse 3 und dann kam noch... Oh, jetzt fängt's an. Allerdings hat Benjamin nicht mehr immer seine Aufmerksamkeit ausschließlich dem Unterrichtsverlauf gewidmet, sondern ein wenig mit der Nachbarschaft geliebäugelt. Eigentlich sollte es Benjamin leicht fallen, in diesem Punkt wieder zu seiner früheren Linie zurückzufinden. Als ob ein Drittklässler eine Linie hätte.
Nee, offenbar nicht. Geil. Ja, das war so im Wesentlichen meine Grundschule. Interessant zu erwähnen ist noch, dass man ja am Ende der 4. Klasse, in Hamburg ist es jedenfalls so, da war es damals so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass man eine Empfehlung bekommt, welche weiterführende Schule empfohlen wird. Und bei das mir ist
immer noch so, eine Empfehlung.
War eindeutig die Empfehlung, nicht aufs Gymnasium.
Aha.
Wegen meiner Arbeitseinstellung. Und meine Eltern waren damals, also ich wollte unbedingt, weil meine ganzen Freunde und Freundinnen auch aufs Gymnasium gegangen sind. Deswegen habe ich meine Eltern angefleht, dass ich das bitte doch machen darf. Und da haben meine Eltern mit Frau Jessen gesprochen und haben gefragt, was sollen wir machen? Wir können es nicht beurteilen, wir haben keine Ahnung. Wir kennen das Kind nicht. Und dann hat Frau Jessen gesagt, und den Satz, den habe ich, also ich habe den nicht gehört, aber meine Eltern haben den mir damals zitiert und ich habe ihn immer noch im Ohr, wie sie gesagt haben soll, wenn es mein Kind wäre, würde ich ihn aufs Gymnasium schicken. Mhm. Und das war der, weil sie wusste, was ich für ein geiles Brain habe, in der Hoffnung, dass ich dann mit zunehmendem Alter reifer werde und erkenne, dass man auch was tun muss für die Schule, was ich bis zum Ende nicht verstanden habe, dass... Da hat sie sich geirrt.
Also es ist ja tatsächlich möglich, dass, damals wäre es eine Realschule gewesen, für dich möglicherweise sogar besser gewesen wäre, was das Schulische angeht.
Ja, das mag sein, wobei ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil ich trotzdem nichts gemacht hätte.
Ja,
ich
das stimmt.
Es lag ja nicht daran, dass mir der Stoff zu krass war, sondern ich habe einfach nichts dafür getan.
Und du bist ja sozusagen im oberen Bereich auch im Gymnasium tatsächlich positiv angeregt worden. Durch bestimmte Figuren, durch Frau Zuch und Herrn Wegener oder was weiß ich, hast du ja durchaus.
Korrekt.
Interessant.
Korrekt. Also das war ganz eine wichtige Frau in meiner Entwicklung, muss man sagen. Vor allem einfach, weil wirklich ich dann dich und andere Leute nicht kennengelernt hätte, viel Erfahrung nicht gemacht hätte. Ich würde jetzt ein völlig anderes Leben führen, wenn Frau Jessen damals was anderes gesagt hätte.
Ja.
Schon ganz krass.
Krass, was für ein Einfluss, ne?
Ja, was für eine Macht, ja. Und, hier, das kann ich ja mal zeigen. Das ist quasi die 11. Klasse, warum auch immer das VA heißt.
Ja, Vorstufe heißt das, weil es die Vorstufe zur Oberstufe ist.
Deutsch 4, Gemeinschaftskunde 4, Mathematik 5, Biologie 4, Chemie 5.
Da kannten wir uns schon.
Physik 4, ja. Sport 1. Musik 4, Darstellendes Spiel 2, Erdkunde 4, Philosophie 3, Englisch 4.
Ja.
Tims Leistung in Physik war nur schwach ausreichend.
58 Stunden.
Dann gab es noch irgendwelche Ergänzungsintensivkurse, Englisch, Chemie, Bio, 4, 5, 4. Das waren so meine Standardzeugnisse auf dem, wobei das ist wahrscheinlich eher schlechteres noch mit so vielen Fünfen, das wird auch Halbjahr gewesen sein. Nee, Ende. Komisch.
Ja.
Damit wurde ich versetzt. Erstaunlich. Ja, das ist, ich bin nicht gern zur Schule gegangen, wie du dir vielleicht denken kannst. Ich mochte es, meine Freunde und Freundinnen zu sehen, aber alles andere hat mir nicht so viel Spaß gemacht.
Ja, ist krass. Ist krass, was das für eine Macht hat und wie doll das überall entscheidet alles. Und wie doll man dem ausgeliefert ist. Und wie wenig individuell das gefördert wird. Ich meine, du mit deinen Interessen und Fähigkeiten oder so, hättest ja einfach in eine Richtung geführt werden können, in dem du A, Spaß gehabt hättest und B, nicht die ganze Zeit gesagt bekommen hättest, du bist schlecht, du musst besser werden, sondern das ist richtig geil, mach das weiter, das. Einfach genau das Gegenteil hätte passieren müssen.
Ja. Also,
anstatt dass dir, was für ein Unsinn. Und man ist das so gewohnt, dass auch ich das jahrelang nicht hinterfragt habe und gesagt habe, das ist richtig. Man muss messen und Leistung bewerten und das ist sozusagen das Gate, aber das ist totaler Quatsch.
Irgendwo muss die Motivation herkommen, denkt man sich ja. Ne? Und woher, wenn nicht für gute Noten. Aber wenn irgendwie es möglich gewesen wäre, mir Spaß zu vermitteln und intrinsisches Interesse zu wecken, dann wäre das meine Motivation gewesen.
Ja. Und stattdessen hast du einfach, bist du in einem echt relevanten, prägenden Alter, hast du so viel Zeit damit verbracht, in eine Institution zu gehen, die dir die Lust an so vielen Dingen genommen hat.
Ja. Korrekt.
Und random bei mir ist es halt anders gewesen, weil ich die ganze Zeit beklatscht wurde und gesagt wurde, das ist toll, mach weiter. Und ich mich da reingeplumpst habe. Jetzt sitzen wir beide hier und machen denselben Podcast.
Ja, richtig. Jetzt sitzen wir beide hier und haben ein ähnliches Niveau in jeglicher Hinsicht.
Ja.
Wenn, sagen wir mal so, wenn wir Singles wären, könnten wir uns beide bei Parship anmelden.
Könnten wir. Ich habe an der Tischtennis-AG teilgenommen. Und später kommt denn solche Sachen bei mir noch häufiger abgelenkt. Benjamin ist leider sehr vergesslich und muss unbedingt lernen, sich besser zu organisieren. Da habe ich dann immer noch mal zurückgeblättert zu meinem Zeugnis aus Klasse 2.
Um das Ego wieder zu boosten.
Um das Ego wieder zu boosten, zu sagen, ihr habt keine Ahnung, ich bin total geordnet. Ja, Benjamins Beteiligung am Unterrichtsgeschehen hat nachgelassen, er ist manchmal abwesend und entzieht sich auch seinen Mitschülern.
Zeig mal deine Noten.
The fuck ist das? Das war eins meiner schlechtesten Zeugnisse.
Hattest du jemals in deinem ganzen Leben in irgendeinem Zeugnis eine 3?
Mit Sicherheit. Ja, in Schreiben auf jeden Fall. Guck mal hier. Arbeit und Technik, bildende Kunst, Sport hatte ich mal eine 3.
Okay, ab Gymnasium.
Das ist Gymnasium.
Ach, das ist schon Gymnasium.
Aber das ist jetzt 5. Klasse. Hier in der 6. Klasse hatte ich keine 3. Dann doch wieder in Sport und Kunst und in Geschichte.
Sport.
In Geschichte hatte ich eine 3. Ja, Sport war ich immer eine 0. Sport wieder 3, Kunst wieder eine 3, Geschichte wieder eine 3. Sein kameradschaftliches Verhalten ist erfreulich. Schon wieder in Geschichte eine 3. Das ist dann erst später Bio 3.
Ah ja, okay.
Also durchaus waren da 3. Hier hat es dann aufgehört.
Aber keine 4.
Nein, eine 4 hatte ich nie. Klasse 9 hatte ich auch keine 3 mehr. Das ist genau anders als bei anderen Leuten. Ja. Da bin ich dann durchgestartet.
Als der Rest in die Pubertät kam. Aber das ist ja auch ganz gut.
Da hab ich Blut geleckt.
Und das Negativ des restlichen Kurszusammenlebens.
Ja, hat mich kontrastiert.
Hat dich noch mehr kontrastiert. Ja. Du bist einfach auf deinem, ich bin sowieso im Kopf schon 40 Jahre alt Niveau genau. geblieben. Und alle anderen sind hormonell völlig durchgedreht.
Genau.
Und haben gar nichts mehr auf die Reihe.
Räume geöffnet für mich im Mittelfeld, dass ich zuschlagen kann. Ja, also meine Oberstufenzeugnisse sind ziemlich gut, muss ich sagen. Badminton.
Alles zweistellig, da wo es Punkte statt Noten gibt.
Ja.
Beeindruckend.
Ja, hier 14, 14, 14, 15, 12, 14, 14, 14, 12. Wieder in Sport 11. Ja, das war schon alles eine gute Zeit für mich, muss ich sagen. Benjamin ist zum mündlichen Abitur zugelassen. 14 Stunden, davon 2 unentschuldigt.
Dieser Satz fehlte mir.
Ja.
Diesen Satz habe ich nicht bekommen.
Philosophie.
Aber weißt du was, was das glaube ich auch noch ganz, ganz spannend zeigt? Ich glaube auch, dass diese Diskrepanz, diese krasse Diskrepanz zwischen dir, so fühlte es sich für mich an, fliegt alles zu.
Ja.
Und
ja, so fühlte es sich für mich auch an, muss
ja,
ich sagen.
Ja, okay. Und das, was ich gerade an meinen Leistungen hier vorgelesen habe, das war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich so krass fasziniert war von dir.
Mhm.
Und warum dein Selbstbewusstsein da oben war, als wir uns, oder auf dem Weg nach da oben war, als wir uns kennengelernt haben, und meins irgendwie ganz unten. Also nicht nur, da gab es natürlich noch ganz viele andere Faktoren, die aber sicherlich nie so ganz losgelöst von den Sachen, die man jeden Tag in der Schule irgendwie mitbekommen hat, funktionieren. Das hat mich sehr von dir fasziniert. Und tatsächlich, ich habe das vorhin so lapidar nebenbei gesagt, dass ich dich nur angehimmelt habe. Anhimmeln würde ich es nicht sagen, aber ich habe auf jeden Fall sehr zu dir aufgeschaut. Wäre schon spannend, so eine alternative Realität sich anzuschauen, wo wir uns kennengelernt hätten, wo wir beide entweder sehr gut oder sehr schlecht in der Schule gewesen
ja.
wären. Ob das irgendein wesentlicher Faktor war in irgendeine Richtung.
Ich glaube schon. Also auch, wie gesagt, ich war als Kind, habe ich mir immer alles Mögliche nicht zugetraut. Ich habe immer gedacht, ich kann alles nicht.
Ja.
Und wenn du aber über so viele Jahre immer wieder liest, was für ein geiler Typ du bist und dass du alles kannst und dass du Meister hast und sonst was bist und dann in die Pubertät kommst, dann ist es, glaube ich, schon so, dass das bei mir dazu geführt hat, dass ich dann irgendwann gedacht habe, ja, okay, dann kann ich offensichtlich wirklich mehr Sachen als andere und mich entsprechend dann auch angefangen habe zu verhalten,
ja.
Sachen an mich gezogen habe, irgendwie meinungsstärker geworden bin, selbstbewusster geworden bin, Aufgaben übernommen habe, die ich vielleicht sonst nicht übernommen habe, mich getraut habe, Jobs anzunehmen irgendwann, die ich sonst vielleicht nicht angenommen hätte. Und das ist sozusagen einfach nur durch dieses Feedback von außen, dieses bewertet werden.
Ja.
Und vielleicht hat es bei mir auch dazu geführt, also es hat mich bestimmt auch gefördert und gepusht, aber es hat vielleicht auch dazu geführt, dass ich mich manchmal dann vielleicht doch überschätzt habe oder dass ich irgendwie andere Leute überfahren habe oder manchmal zu extrovertiert bin oder so. Und das ist halt einfach, man wird durch außen krass bestimmt.
Ist ja auch eigentlich gar nicht anders zu erwarten, wenn man beim Heranwachsen dann versucht, seine Grenzen auszutesten. Das ist ja, ne? Andere Leute machen das, indem sie gucken, wie viel Alkohol in sie hineinpasst oder wie viel Schmerzen sie aushalten können. Und wenn man eben die entsprechenden Voraussetzungen hat, dann muss man natürlich auch mal erstmal seine Grenzen des Selbstbewusstseins aufgezeigt bekommen. Und da auf dem Weg dahin, und das bei den Versuchen ist man natürlich auch ein bisschen eklig.
Das stimmt.
Das bleibt gar nicht aus. Also ich glaube, das gehört zu einer normalen Entwicklung dazu.
Bei mir hat das, glaube ich, ein bisschen dazu geführt, dass ich, auch weil ich dem nicht so getraut habe, weil ich halt damit groß geworden bin, dass ich dachte, ich kann Sachen nicht, aber mir gesagt wurde, ich könne sie, habe ich auf meine Noten tatsächlich auch, glaube ich, nicht so viel gegeben, sondern habe immer gesucht, dass ich irgendwie ernsthaft Leute von irgendwas begeistere.
Mhm.
Dass Leute hinterher sagen können, das war ein geiler Vortrag oder Mann, was für eine kluge Idee oder ich denke immer noch daran, dass du mir mal das und das gesagt hast. Das fand ich total inspirierend oder so.
Ja.
Das ist eigentlich das, was ich immer eher suche. Und so Scheine und Zettel und sonst was, denen habe ich immer weniger Wert beigemessen, weil ich glaube, ich irgendwie in mir gefühlt habe, dass das nicht mit meinem eigenen Bild übereinstimmt.
Mhm.
Was auch, also vielleicht war ich auch damals sozusagen zu niedrig gestapelt, das kann auch alles sein, aber irgendwie hat sich das bei mir ziemlich doll verankert, dass ich den Sachen nicht so viel wert bei mir. Und andererseits war ich halt in dem Alter, als du gerade da deine Zeugnisse bekommen hattest mit den ganzen Fünfen, mega eng mit dir befreundet und hatte halt nicht das Gefühl, ich mache hier mal gnadenmäßig, gehe ich mal mit den Dullis um die Ecke, sondern das war halt einfach so, dass ich halt mit dir befreundet war.
Soziales Engagement.
Ja, genau. So. Und deswegen habe ich das auch auf der Ebene nie so richtig ernst genommen. Wenn die Schule gesagt hat, du hast lauter Fünfen, hat das für mich, und ich habe aber gesehen, nein, das ist ein Mensch, der intelligent ist, der lustig ist, der meinen Humor hat, mit dem ich über Sachen reden kann. In dem Moment ist halt so ein Zeugnis für mich wertlos dann.
Ja.
Ja.
Ja, bis das gleichschrittige Bewerten von Menschen innerhalb bestimmter Alterskohorten ist schon echt krank.
Das Gleichschrittige ist vor allen Dingen echt das Problem. Und dann bist du halt abgehängt. Du hast auch keine Chance mehr, geil gefördert zu werden.
Und vor allem kann ich aus heutiger Perspektive mir auch gut vorstellen, wie solche Lern- und Lehr- und curricularen Inhalte, wie die so entstehen und wie da Leute in Runden zusammensitzen,
ja,
völlig überakademisiert und sich überlegen, also in Klassenstufe 6 muss dieses Buch gelesen werden und diese Grundrechenarten müssen jetzt aber mal sitzen. Und dann wird das einfach Gesetz. Und dann müssen einfach alle Leute, die gerade zufällig zu dem Zeitpunkt in diesem Bundesland 11 Jahre alt sind, dieses scheiß Buch lesen.
Richtig.
Weil das irgendwo entschieden wurde.
Und natürlich, also es wird damit eine gewisse Qualifikation abgeprüft, nämlich zum Beispiel, wer kann sich auf alle möglichen random Sachen einstellen.
Ja.
Und das ist ja schon so.
Ja.
Aber dann ist es auch wieder von den Lehrkräften abhängig und dann ist es halt auch nur eine bestimmte Qualifikation oder mehrere sehr bestimmte Qualifikationen und andere nicht. Das ist doch alles.
Und wie man gerade bei mir rausgehört hat, ich war in Naturwissenschaften, insbesondere Mathematik, halt immer schon scheiße. Aber wie oft hört man solche Geschichten, so, ich hatte irgendwie immer eine 5 in Mathe, dann habe ich einen neuen Lehrer, eine neue Lehrerin bekommen und dann hatte ich immer eine 1 oder auch umgekehrt.
Richtig.
Das bei Mathematik, also was ja nun das Objektiveste der Welt sein müsste, aber die Leute kriegen das, also ja, die Lehrer und Lehrerinnen sind so krass wichtig. Und wenn man da eben an schlechtes Personal gerät, und ich bin Teil, das ist natürlich nicht alles nur die Lehrer schuld gewesen, was diese Zeugnisse, also ich kann das nicht nur darüber erklären, aber vieles doch.
Ja.
Vieles doch, weil ich sehr wenig motiviert wurde und sehr wenig die Leute in der Lage waren, mich auf die richtige Art und Weise anzusprechen.
Ja, wie schade, ne?
Super schade. Ich meine, aus heutiger Perspektive auch alles egal, weil ich mein Leben sehr geil finde. Und
ja, aber dein Leben hätte auch in dem Alter geiler sein können.
Wäre es definitiv gewesen, gerade aber dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Und das ist jetzt natürlich eine reine Spekulation, ob es dann genauso gut wäre oder vielleicht besser, sogar besser wäre oder schlechter. Das weiß man natürlich nicht, aber...
Und man muss natürlich auch sagen, du hattest ja trotzdem auch in der Zeit eine gute Zeit. Du hattest tolle Freunde, du hattest Hobbys, du hattest Spaß, du hast coole Sachen gemacht und erlebt. Aber so viel Zeit geht halt für die Schule drauf.
Ja.
Aber guck mal, ich bin Brandschutzhelfer.
Geil.
Und verheiratet.
Bist du Brandschutzbeauftragter bei dir in deiner...
War ich mal. Jetzt nicht mehr.
Bist du jetzt irgendein Beauftragter?
Nee.
Ich bin QM-Beauftragter.
Qualitätsmanagement.
Ja.
Und was machst du dafür?
Kann ich dir nicht sagen.
Kriegst du dafür irgendwie Geld?
Nein.
Oder Stunden oder irgendwas?
Ich muss dafür weniger unterrichten. Darauf möchte ich noch ganz kurz deine Aufmerksamkeit richten. Hier ist eine Siegerurkunde des Gruppenwettbewerbs 2000 als Schüler der Klasse 8a.
Ja, habe ich auch mal mitgemacht.
Gymnasium Eisenthal unter der Betreuung von Frau Köppel am Bundeswettbewerb Fremdsprachen teilgenommen. Und zwar in der Arbeit, eine Arbeit in der Sprache Latein mit dem Titel Mensa Apiciana.
Was heißt das?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Mensa weiß man doch eigentlich, Apiciana, weiß ich. Auf jeden Fall, was sich dahinter verbirgt, ich glaube, das habe ich schon mal auch erwähnt, da stand ich als Achtklässler mit meinem Lateinkurs auf einer Bühne auf dem Hamburger Rathausmarkt in Tunika und habe ein Theaterstück auf Latein vorgetragen. Ja. Und dafür gab es den dritten Platz. Davon gibt es noch Fotos. Das ist sehr unangenehm. Und ich weiß noch, wie ich und Tobi Schuld hinter der Bühne, weil wir ja nur eine Toga oder Tunika trugen, noch schnell Liegestütze gemacht haben, damit die Muskeln gut zur Geltung kommen. Was bei ihm sehr gut geklappt hat, weil er sehr muskulös war, damals schon, als Kung-Fu-Meister. Und ich nicht so. Ich war damals so ein super dürrer Spaddel.
Ja.
Hatte aber das Gefühl, ich müsste mich nochmal aufpumpen, bevor ich auf dem Rathausmarkt auf die Bühne gehe in meiner Toga. Ich habe diese Fotos leider nicht. Ansonsten würde ich die durchaus als Begleitmaterial zur Folge zur Verfügung stellen. Aber ich weiß nicht, wo die sind.
Witzig. Ja, schon vor, das müsstest du heute machen.
Ich würde auf jeden Fall wieder vorher Liegestütze machen.
Das ist, was ich hier noch habe. 17. Februar 2004. Da war ich mit dir zusammen...
Ja, ich weiß es
noch. Bei der Sanitätsschule Nord.
Und haben wir erste
einen Unfallortkursus für unseren Führerschein.
Für meinen Führerschein.
Für euch und für meinen.
Den du nie angefangen hast.
Den ich nie angefangen habe. Aber den Sanitätskurs habe ich gemacht für den Fall, dass ich das mache. Du wolltest den machen, hast gesagt, willst du mitkommen? Ich habe gesagt, eigentlich wollte ich keinen Führerschein machen, aber vielleicht ja doch. Und man hat Zeit, viel Zeit. Und dann haben wir das gemacht. Am 17. Februar. Ich erinnere mich da noch
dran. Ich erinnere mich auch noch. Das war so ein Typ, der hat in den Pausen immer... Also es war Pause, dann hat er ein Kaugummi sich in die Fresse geworfen und dann sich eine Zigarette angemacht. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, ist das nicht ein bisschen Quatsch? Also vorm Rauchen ein frisches Kaugummi anzufangen? Und er hat seine Antwort darauf war, will ich den Scheiß schmecken oder was? Fand ich irgendwie einleuchtend und ganz cool. Und ich habe danach, das konnte man da, ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst, man konnte direkt bei ihm auch im Anschluss, das hat irgendwie 5 Stunden oder so gedauert, noch einen Sehtest machen für einen Führerschein. Ja. Bin ich durchgefallen. Habe ich eine Woche später woanders nochmal gemacht, habe ich bestanden. Und ich darf bis heute ohne Brille Auto fahren, was nicht gut ist.
Nee, guck mal hier.
Siegerurkunde 1, Englisch.
Auch dieselbe Urkunde, Fremdsprachenwettbewerb.
Bundeswehr, auch 2000. Auch dritter Platz.
Ja, wir haben im selben
vielleicht,
Jahr.
Vielleicht gab es nur dritte Platz Plätze. Gemacht. Was habt ihr denn gemacht?
Das war ganz geil. Wir haben 2 Jahre hintereinander teilgenommen. Und zwar haben wir ein Hörspiel aufgenommen.
Ein englisches?
Ein englisches, englischsprachiges Hörspiel. At Home with the Ripleys. Wo wir halt einfach, haben wir das Skript geschrieben und es eingesprochen. Hat mega viel Spaß gemacht. Ich will auch eigentlich immer noch Hörspiele machen. Warum macht niemand mit mir Hörspiele?
Ich mach sofort mit dir Hörspiele.
Nicht sofort, machen wir bestimmt nicht. Wir haben beide Bock
auf eine Machen. Ich würde sofort, es müsste eine Vorleistung geben. Oder wir müssen uns gezielt hinsetzen und wir arbeiten jetzt am Hörspiel. bin ich sofort dabei. Ich liebe Hörspiele.
Ja, ich auch.
Ich liebe dieses Medium.
Also sie zu machen vor allen Dingen. Sie zu hören nicht so. Das können andere machen.
Ich habe als Brüder, ich mache Hörspiele. Zehnjähriger schon Hörspiele gemacht.
Mit, haben wir bestimmt.
Auf Kassette oben normale, richtige Kaufkassetten. Nicht die, die man sowieso schon überspielen kann, sondern Kaufkassetten oben mit Tesafilm abgeklebt. Dann kommt man darauf aufnehmen. Dann kommt man die Spur überschreiben.
Ja.
Und da habe ich auf dem Hörspiel, das hieß Die Kinder des Kapitän Grant, mit meinem damaligen Freund und Nachbarn Dennis Rubbert ganz viel Hörspielkrams gemacht. Da haben wir aus dem RTL Samstagnachtbuch vorgelesen, Sketche nachgemacht, wir haben die Ärzte-Lieder gesungen, wir haben irgendeinen Quatsch gemacht.
Ja.
Was uns eingefallen ist. Das habe ich richtig oft zum Einschlafen
lassen. Lass uns das machen.
Ja.
Und ich glaube, wir finden in unseren in unserer direkten Nachbarschaft und eigenen Haushalten auch andere Leute, die weitere Rollen unbedingt sprechen möchten.
Ja, kann ich mir auch
vorstellen. Was für ein Genre wollen wir machen?
Groteske. Avantgarde. Avantgardistische Groteske hätte ich gern. Fall. David Lynch als Hörspiel oder sowas.
Oh, die Senatorin der Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung hat mir eine Ehrenurkunde überreicht.
Als? Für was?
Auch wieder Fremdsprachenwettbewerb.
Okay.
Denn wir haben nicht nur einmal ein Hörspiel aufgenommen, sondern im Folgejahr haben wir On Holiday with the Ripleys gemacht als Film.
Eine
Fortsetzung als Film.
Eine filmische Fortsetzung des Hörspiels.
Stark. Ja. Das war richtig geil. Und da haben wir unsere Rollen wieder aufgegriffen, alle ein Jahr älter, und haben das gedreht.
Cool.
Das hat so viel Spaß
gemacht. Da gab es den ersten Platz für, oder was?
Nee, ich glaube, für das Hörspiel haben wir den zweiten gemacht und für den Film den dritten oder so.
Ach so, rum, okay. Mhm.
Okay, wir machen ein groteskes Avantgarde-Hörspiel.
Und das können wir auch bei Spotify veröffentlichen.
Mein Seepferdchen, 1992. Ich habe es nie aufgenommen.
Ist hier auch Fadi. Stimmt, da ist das noch, das kannst du nur machen.
Ja, meine Badehose.
Hast du eine Badehose?
Ja.
Eine oder mehrere?
Eine. Die habe ich schon sehr lange. Ich glaube, ich warte, bis ich die nächste habe.
Ich zeig mal hier meine Beine runter und du sagst mal Stopp, wenn ich die richtige Länge habe.
Stopp.
Okay, knapp über Knie.
Vielleicht ein bisschen früher noch. Ja.
Du hast ab dem Moment, wo du sagtest, schneller, war alles in Ordnung. Lass uns eine kurze...
Keine Speedo, meinst du?
Pause. Eine kurze Pause machen. Eine
Pause.
Pause machen, genau. Und danach haben wir noch eine halbe Stunde Irrsinn für euch. Bis gleich. Wir sind wieder da. Wir haben uns mit neuen Getränken ausgestattet. Und jetzt beginnt der gute Part der Folge. Ich habe mir gerade eben gedacht, unser Podcast würde sehr von echten Shownotes profitieren.
Was sind das nochmal?
Da kann man verschiedene Informationen reinschreiben, aber viele Podcasts, gerade die jetzt nicht monothematisch sind oder so Schritt für Schritt bestimmte Themen abhandeln, die machen dann so Timestamps, also von Minute 0 bis 5 Minuten 23 Begrüßung, ab 24 bis 1 Stunde 14 Zeugnis.
Ja. Dafür braucht man wieder eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter.
Ja, genau. Und da
eine Redaktion brauchen wir.
Da sich schon niemand auf unseren Aufruf gemeldet hat, unsere Social Media beauftragte Person zu werden, sehe ich da schwarz.
Ja, ich sehe auch schwarz. Aber jetzt mal weg vom Realismus, wenn wir eine Redaktion hätten.
Weg vom Realismus? Wenn wir
eine Redaktion hätten, glaubst du, wie wäre unser Verhältnis zu denen? Wenn wir jetzt wirklich Podcaster wären, die eine große Reichweite haben, wo das Geld bringt, wo es eine echte Produktion dahinter steckt. Aber es wäre dieses Format.
Ja. Und wir haben uns die aber quasi angemietet, im Sinne von, wir haben die beschäftigt.
Wir haben die beschäftigt.
Und das sind nicht Freunde und Freundinnen, die uns sowieso schon kennen und mit denen wir sowieso schon Verhältnis haben.
Nee, je nachdem, wahrscheinlich eher nicht, keine Ahnung. Auch wahrscheinlich, wenn wir eher Leute beschäftigen, zu denen wir eh ein Verhältnis schon haben.
Genau.
Aber wären wir in irgendeiner Form anstrengend? Weil das ist ja so, wenn man sich jetzt überlegt, zum Beispiel die Leute, die bei Fest und Flauschig arbeiten mit denen.
Mhm.
Wie ist das für die, mit denen zusammenzuarbeiten? Ist das nett? Ist das irgendwie kollegial? Ist das cool? Macht das Spaß? Oder ist das irgendwie manchmal nervig und anstrengend, weil dann haben die Ideen oder wollen das machen und dann lassen die sich aber nicht drauf ein und haben keinen Bock oder so. Wie wäre das wohl bei uns, wenn wir eine Redaktion hätten?
Also gut, bei Fest und Flauschig kam es immer mal wieder vor, dass sie bestimmte, meistens weibliche Mitarbeiterinnen sehr noch in den Fokus gerückt haben. Zum Beispiel gab es früher, als sie zu Spotify gewechselt sind, am Anfang Sue Holder.
Mhm.
Und Sue Holder hat eine eigene Rubrik gehabt, Partyhopping mit Sue. Da gab es auch einen eigenen Einspieler von Olli Schulz. Partyhopping! Partyhopping mit Su. Da musste sie immer von den neuesten Partys und geilen Club-Locations erzählen, in denen sie nie gewesen ist. Also ich glaube auch, dass die zumindest mit manchen da ein ganz gutes Verhältnis haben. Viele werden auch immer mal wieder namentlich erwähnt. Ich glaube, wir wären auf jeden Fall sehr entspannt, weil wir keine hohen Ansprüche hätten. Also wir würden jetzt...
Keine Star-Allüren,
wir würden jetzt nicht besonders viel Druck ausüben, dass das auf eine bestimmte Art und Weise zu sein hat.
Wir wären dankbar dafür, dass überhaupt jemand Ideen hat.
Genau, dass man das einfach abschieben kann und so. Ich hätte, wenn, also das müsste natürlich schon so ein bisschen auch in dem Sinne sein, wie ich mir das Ganze vorstelle.
Das wäre die nächste Frage. Was wäre, wenn die das auf eine Art und Weise machen, die dir nicht zusagen?
Ja, aber wie müsste die aussehen? Dann müsste sie eher zu exakt, zu genau, zu sehr by the book sein. Und da könnte ich mich, glaube ich, sogar auch drauf einlassen, weil ich mir sagen würde, ja, vielleicht ist das der Weg, wie es erfolgreich sein kann.
Ja, weiß ich nicht. Also wenn man das Gefühl hätte, das ist irgendwie nicht so richtig mein Produkt und dann müssen wir denen das sagen, dass wir damit nicht einverstanden sind, dann würdest du mich vorschicken, ne?
Auf jeden Fall würde ich dich davor schicken. Aber ich glaube, also ich könnte mir tatsächlich gerade realistisch nichts vorstellen, was solche Art der Unterstützung, wie die aussehen müsste, dass ich sie blöd finde.
Ich glaube, es wäre eher sowas, wie dass wir sagen würde, ich fände es einfach richtig geil, wenn wir irgendwie ein neues, geiles Logo hätten. Könnt ihr das nicht mal irgendwie
ja,
machen?
Ja.
Und dann wären die vielleicht so, oh, wir brauchen einfach echt kein Logo, aber gut. Und dann fänden wir es einfach cool.
Ja.
Wahrscheinlich eher so.
Also eher, dass uns dann Sachen ausgeredet werden, die wir irgendwie anarchisch witzig finden. So ein bisschen so das Ärzte-Ding, die Ärzte-Ding, was immer, was ja vor allem mit Erwartungen bricht.
Ja.
Das mag ich halt gerne. Das heißt, das würde ich halt schon auch cool finden. Und wenn dann gesagt wird, nee, machen wir nicht, weil dann schrecken wir zu viele Leute ab, dann würde ich halt sagen, na gut, dann halt nicht.
Dann halt nicht.
Und irgendwann hat man vielleicht das Standing dann doch zu sagen.
Und wenn die uns nerven würden mit, es wäre jetzt schon gut, wenn ihr wirklich regelmäßig wöchentlich das macht, weil... Es ist einfach notwendig, so ein
Zweck. Ja, würde ich möglich machen können.
Aber du machst doch nicht, wenn du jetzt sagst, dafür musst du dann weniger schlafen oder irgendwelche anderen Sachen sein lassen oder sonst wie.
Ich glaube, das wäre es mir wert. Ja. Wenn das eine Größe hätte, dass da Leute schon auch wirklich für uns arbeiten und sich das lohnt, für alle Beteiligten, dann würde ich das, dann würde ich da über meinen Schatten springen.
Vor allen Dingen kann man davon ausgehen, dass wenn Leute für uns arbeiten, wir so weit sind, dass wir davon selber auch Geld verdienen.
Eben.
Und zu deinem Job hast du ja auch ein anderes Verhältnis als zu deinen
Genau. Hobbys. Und ich habe mich ein bisschen weiterentwickelt seit der dritten Klasse. In manchen
Dingen. Also ich sag mal, ich hätte gerne Redaktion.
Ich hätte auch gerne irgendwelche Menschen, die uns da unterstützen.
Ein Büro, wo wir reinkommen und einfach die Leute dann sagen, ey Mann, das sind so geile Chefs. Die sind so einfach so entspannt und cool und das ist einfach so nett mit denen. Und das ist gar kein Stress und Druck und das ist einfach gutes, kreatives Arbeiten.
Ja.
Und dann würden wir so geile Brainstorming, anarchische Redaktionssitzungen machen.
Ich stelle mir das dann so vor, wie das zumindest nach außen hin dargestellt bei der Florida TV Entertainment ist von Joko und Klaas. Da sieht man ja auch häufig in irgendwelchen Einspielern und Beiträgen so die Redaktion und was da so los ist. Und die werden dann gewollt oder ungewollt damit reingeholt. So wie auch schon vor zig Jahren bei Conan O'Brien oder so, der dann durch die Redaktionsräume geht und irgendwelchen Leuten Streiche spielt oder konfrontiert mit dem Mist, den sie zum Mittag in der Kantine essen und sie sich rechtfertigen müssen. Oder was Klaas gerade bei Late Night Berlin gerne macht, ist zwar mit dann in dem Moment einer eingeholten Erlaubnis, aber ohne, dass die es vorher wissen, von den Mitarbeitenden die Eltern anrufen, zu fragen, wie die denn so als Jugendliche waren.
Ja.
Und das dann eben halt für einen Fernsehbeitrag verwurstet. Das sieht schon so aus, als würde es sehr viel Spaß machen, in so einem Umfeld zu arbeiten. Und so würde ich mir das dann auch wünschen bei uns.
Gut. Also, bewerbt euch jetzt.
Auf einen Praktikumsplatz. Auf einen unbezahlten Praktikumsplatz
bei uns. Und wenn ihr uns dann groß macht, dann kriegt ihr auch Beteiligung.
Mhm.
Denn Hagel ist Dollars.
Es geht uns sowieso nicht darum, viel Geld zu verdienen. Mhm.
Das könnt ihr machen. Wir wollen einfach nur eine Redaktion haben.
Ja.
Das ganze Geld geht an euch.
Meinetwegen. Bin ich fein mit.
Gut, wie sind wir darauf jetzt gekommen?
Ich habe über die Shownotes gesprochen, die
gut
tun würden.
Ja, das gut tun würden.
Ich möchte kurz
was, die Redaktion nicht weit.
Was Witziges erzählen. Ich habe vor einigen Tagen den Film Top Gun Maverick geguckt.
Ja.
Die Fortsetzung des 30 Jahre alten Top Gun von und mit Tom Cruise.
Und von Tom Cruise?
Na, der hat ihn auf jeden Fall mitproduziert und so. Tom Cruise spielt, glaube ich, nichts mehr mit, was er nicht auch selbst produziert. Schon seit vielen Jahren nicht. Und da habe ich eine sehr witzige Beobachtung gemacht. Wenn du dir jetzt so Actionfilme aus den 80ern, 90ern anguckst, was und dann, und es geht um eine, ich sag mal, internationale Bedrohung, dann sind doch die Schurkenstaaten Russland, gerade in den 80ern war es ganz viel Russland.
Noch. Das sind dann häufig dann irgendwelche nicht staatlichen Milizen oder Suborganisationen, die aber dann russisch sind.
Ja, aber das kam eigentlich erst später. In den 80ern war es meistens einfach
Russland. Das stimmt, das ist das 90er-Ding. Ne? Dass sie nicht mehr die Staaten machen, sondern dann ist es halt
irgendwelche
terroristischen Vereinigungen
aus einem Land, aber nicht so das ganze Land. Jetzt sind wir in einer modernen und sehr komplizierten politischen Welt.
Ja.
Und bei Top Gun, ganz grob, ist die Geschichte, dass böse Menschen, sage ich jetzt erstmal, um das noch nicht vorwegzunehmen, böse Menschen haben illegal Uran angereichert, und zwar in einer ganz weit abgelegenen Fabrik tun sie das, und die ist super doll bewacht mit Raketen, also Schutztürmen und anderen Flugzeugen, die da so Patrouille fliegen und alles töten, was da irgendwie in die Nähe kommt. Und die Aufgabe der Good Guys aus Amerika ist es jetzt, Star Wars mäßig das kaputt zu schießen.
Ja.
Mit dem Jet schnell rein, Ladung abwerfen und schnell wieder weg, bevor sie totgeschossen werden. Und in zwei Missionsbriefings, die in diesem Film einmal am Anfang und einmal kurz vorm Finale gezeigt werden, wird sehr, sehr auffällig einfach nicht das Land genannt, in dem es sich befindet. Ganz, ganz eindeutig nicht. Das ist mir beim ersten Briefing schon aufgefallen. Und beim zweiten Missionsbriefing wurde, statt zu sagen, das ist Russland oder Nordkorea oder Iran oder was sonst irgendwelche amerikanischen Feindbilder sein könnten, wurde einfach nur gesagt, hier befindet sich die Urananreicherungsanlage eines Schurkenstaats. So war es in der deutschen Übersetzung. Ein Schurkenstaat ist das Feindbild des Jahres 2023 oder 2021.
Der Schurkenstaat ist es ja tatsächlich ein stehender Begriff, der benutzt wird.
Ja.
Also, aber dass sie dann eines auch noch
eines
sagen.
Schurkenstaats.
Da hätten sie jetzt immerhin des Schurkenstaates.
Mhm.
Weil es wird schon so, dass ich weiß gar nicht, ob das ein Begriff ist, den so Dick Cheney und Rumsfeld und so geprägt haben. Aber das wird schon benutzt für zur Diskreditierung von genau solchen Staaten. Interessant, ja.
Wie sagt man auf Englisch dazu?
Weiß ich gar nicht.
Fand ich witzig.
Gangster State.
Und ich finde, wenn du heutzutage dann so Filme aus den 80ern guckst und einfach diese, die, oder nimm True Lies, wo die Gegner zwar nicht einem bestimmten Land zugeordnet sind, aber einfach sehr stereotype Islamisten sind.
Ja, ich wollte gerade sagen, von wegen, nachdem es erst irgendwie die Staaten waren und dann irgendwie Abtrünnige aus bestimmten Staaten, war es in den 90ern, waren es in den 2000ern einfach Terroristen.
Terroristen, ja.
Das war einfach das Ding.
Und die waren halt meistens muslimisch geprägt.
So 24 so,
also und so. Das Bild von denen. 24, ja. Ganz, ganz tolles Beispiel.
Und 2010ern waren es dann Superschurken.
Und jetzt sind es Schurkenstaaten.
Der ist jetzt einfach Schurken. Wobei Top Gun Maverick, muss man sagen, fällt ja da auch aus der Reihe. Das ist ja kein typischer Vertreter der aktuellen Filme. Sondern einfach,
ja,
einfach eine Reminiszenz oder ein retromäßiger Anknüpfung an die alten Filme.
Und der
ist ja ein guter Film, der wird so gelobt.
Ziemlich gut, und was das aber, also was so ein kleines, so ein Nachgeschmäckchen bei mir hinterlassen hat, war, dass ich danach gelesen habe, dass das amerikanische Militär da extrem doll involviert war. Also nicht nur haben die ganz viel Stuff zur Verfügung gestellt, irgendwelche Flugzeugträger und Jets und so weiter, und haben auch echte Ausbilder gestellt bekommen, die SchauspielerInnen so mit ausbilden, in Anführungszeichen, sollten, damit die halt wissen, wie man sich so militärisch verhält, realistisch, so Method-Acting-mäßig, was ja noch okay ist. Aber jede Schnittfassung musste vom amerikanischen Militär freigegeben werden. Und das finde ich doch
Und warum haben Leute seltsam. Eigentlich bis heute kein Problem damit, dass Tom Cruise in diesen Film...
Gute Frage, weil er vor allem sich selbst schadet und nicht anderen. Du meinst deswegen Scientology?
Ja, ja. Ja. Aber dass das sozusagen, dass er immer noch so, verstehe ich nicht so ganz.
Na, offiziell gilt Scientology als Glaubensgemeinschaft, zumindest in Amerika. Ich glaube, Sektenstatus haben die in Deutschland, aber nicht in Amerika.
Das bei mir, ich habe das ja häufig nicht so, jetzt mit Michael Jackson, dass jetzt Leute sagen, ich höre die Musik nicht mehr, ich kann die nicht mehr hören und so weiter. Kann ich verstehen, geht mir aber nicht so. Mhm. Aber bei Tom Cruise habe ich tatsächlich irgendwie den Eindruck, ich kann die Filme nicht mehr wirklich gucken, obwohl es so viele tolle Filme mit Tom Cruise gibt.
Aber dann ist es, also ich sag mal, das, was die Leute zumindest wissentlich auf dem Kerbholz haben, ist doch bei Michael Jackson viel schlimmer als bei Tom Cruise.
Komisch, ne?
Viel, viel schlimmer.
Kann ich Autor und Werk besser trennen.
Kannst du Kevin Spacey-Filme gut
machen? Weil Michael Jackson tot ist?
Ja, okay.
Nee, bei Kevin Spacey habe ich ein ähnliches Problem.
Wie bei Tom Cruise. Mhm. Mhm. Ich habe das bei Kevin Spacey auf jeden Fall, bei Tom Cruise nicht so richtig. Weil da denke ich auch, das ist vielleicht auch völlig verharmlos, aber da denke ich immer, ach Gott, das ist halt so ein...
Quatsch.
Ja, der hat halt da irgendwie, das ist wie als hätte er so einen Fetisch, wo ich mir so denke, das ist halt sein Ding. Also soll er sich doch in den Mund scheißen lassen, wenn er da Bock drauf hat. Das finde ich irgendwie nicht so schlimm, dass der irgendwie Mitglied einer Sekte ist.
Zumal, ich verstehe das immer nicht, wie Leute, die in der Sekte sind, trotzdem dann so an so guten Film, die auch häufig irgendwie eine entsprechende Message haben und so, wo man irgendwie das Gefühl hat, die Leute, die so etwas schaffen und daran mitwirken, haben irgendwie einen okayen Kompass im Kopf. Weißt du, was ich meine? Dass sie irgendwie so...
Aber was hat denn das eine mit dem anderen zu tun?
Naja, dass ich schon denke, dass die Leute, die so, gerade wenn die nicht einfach nur irgendwie eine Meinung haben, sondern wirklich sehr aktiv und missionarisch unterwegs sind, dass sie sich eigentlich ja mit ihrer Arbeit auch identifizieren. Ich habe das bei dem Schauspieler zum Beispiel von Fraser immer gedacht, der auch das Beast in den X-Men-Filmen spielt.
Mhm.
Mr. Beast oder Beastman oder wie auch immer der heißt. Der blaue Typ.
Aber nur Beast, glaube ich.
Beast. Der hat halt 10 Jahre lang diese Serie Fraser gemacht. Die eine bestimmte Art von intellektuellem Humor hat, die auch, glaube ich, eher ein entsprechendes Publikum anspricht. Vielleicht irre ich mich da auch. Vielleicht gucken auch total viele... Der ist halt ein knallharter Republikaner immer gewesen, Unterstützer. Und auch sehr zweifelhaft mit Aussagen. Wo ich immer denke, das kriege ich nicht überein, dass der 10 Jahre diese Rolle spielt, diesen Humor auch mit transportiert und gleichzeitig so tickt. Das ist schwer vorstellbar für mich.
Du verkennst ja dabei komplett, dass Menschen halt super ambivalent sind. Ich finde, man kann das sehr gut am Beispiel Arnold Schwarzenegger darlegen. Der hat jetzt nicht in intellektuell hoch anspruchsvollen Filmen mitgespielt, aber war trotzdem einfach der größte Actionheld der 80er und frühen 90er Jahre. Dann wurde er Politiker und ist vor allem erstmal außerordentlich negativ dadurch aufgefallen, dass er ein großer Befürworter der Todesstrafe gewesen ist. Alle möglichen Gnadengesuche...
Ist er in Line mit seinen Filmen.
Ja, er ist in Line mit seinen Filmen, das stimmt. Aber erstmal hat man dann ja doch ein sehr schlechtes Bild davon. Und auf der anderen Seite setzt er sich schon seit über 30 Jahren extrem doll für den Klimaschutz
ein. Ja, und er hat auch ansonsten ziemlich viel, er hat jetzt auch so mit dem Russland-Konflikt und so, hat er sich auch sehr positiv geäußert und hat immer wieder coole Sachen gemacht.
Ja.
Das stimmt, das ist ambivalent, aber bei dem habe ich schon das Gefühl, das ist ein konsistentes Bild. Ich kann mir vorstellen, dass der für die Todesstrafe ist und trotzdem, aber bei den anderen habe ich das Gefühl, da geht das Weltbild so komplett auseinander. Hast du die aktuelle Story mit Arnold Schwarzenegger mitbekommen, wo er ein Schlagloch gepflegt hat?
Nee.
Arnold Schwarzenegger hat auf Instagram ein Video gepostet, wo er gesagt hat, er hat hier schon vor 2 Wochen Bescheid gesagt, dass hier ein Schlagloch ist, alle nervt das und man soll aber nicht immer nur meckern, man soll die Sachen selber anpacken und hat dann gezeigt, wie er in so einer Terminator-Jacke dieses Schlagloch mit so Leuten selber pflegt und kurz darauf hat halt einfach die Verwaltung von Los Angeles gesagt, ja, das war halt kein Schlagloch, sondern das war Vorbereitung für Bauarbeiten an irgendwelchen Kabeln oder Leitungen, die das gemacht wurden. Und das ist richtig scheiße, dass er das jetzt zugezündet hat. Fand ich ganz gut.
Hat er sich daraufhin nochmal geäußert?
Ja, nicht, dass ich es mitbekommen hätte.
Sehr gut. Das ist ja auch wie aus so einem Film. Also, ja, ich glaube, du musst das wirklich trennen. Also, es ist ja auch nicht so, dass der Schauspieler, also dass Fraser jetzt, also ich kenne jetzt die Serie nicht, ne, aber da arbeitet ja nicht nur der stramme Republikaner alles alleine aus, sondern das ist ja ein riesen
Team. Ja, das stimmt, aber er macht halt mit, er ist dabei. Und der Fraser ist vielleicht auch nicht so ein gutes Beispiel, weil die Serie kannst du, glaube ich, auch als sehr konservativer Mensch immer noch gut finden, weil das keine politische Serie ist und auch nicht kein liberales Weltbild vertritt. Aber ich habe das Gefühl, Leute, die so einen Humor haben, können nicht so doof sein.
Ich weiß nicht. Ich denke das immer bei Babylon Berlin, wo ja Volker Bruch eine wichtige Hauptrolle spielt. Und Volker Bruch war zwischenzeitlich in der Corona-Pandemie ein Direktkandidat von der Partei Die Basis.
Hm.
Also völliger Spinner, hervorragender Schauspieler.
Ja.
Und
es ist einfach so.
Trotzdem einfach ein gutes Gesamtprodukt. Obwohl oder auch ein bisschen, weil er da drin ist, weil er ein sehr guter Schauspieler
aber
ist.
Aber man möchte halt die Leute, die man für irgendetwas schätzt, einfach auch gesamt gerne
mögen. Ja, man mag die gerne idolisieren, ja, und überhöhen.
So wie die Menschen da draußen, die gerne unsere Redaktion hören, unseren Podcast hören, sich auch wünschen, dass wir auch in echt so gute Leute sind.
Ja.
Und wenn sie uns dann kennenlernen,
sehen sie, dass wir nur zwei sehr ausgeklügelte Rollen spielen.
Ja.
Wir haben uns extra vorher in Kleinstarbeit angebliche Zeugnisse geschrieben.
Nee, das hat unsere Redaktion. Wir sind nur die Marionetten, wir sind wie Milli Vanilli.
Ein schöner Vergleich.
Ich habe in der letzten Folge erzählt diese Story von meinem Papa und mir ganz am Ende. Und habe da noch kurz berichtet, wie scheußlich und schrecklich diese Anlage so war vom ganzen Charakter.
Ja.
Einen Tag danach habe ich unseren Podcast gehört, in dem ich davon erzählt habe, wie ich ins Reisebüro gegangen bin.
Ja.
Und gesagt habe, ich wollte Hilfe und sie hat mir geholfen. Und sie hat mich auch geöffnet für das, was ich eigentlich verachte und scheußlich finde. Und ich weiß nicht, ob es gut wird, aber erstmal bin ich positiv offen. Ja, es war halt einfach richtig kacke. Es war einfach... Also, das Reisebüro hat einfach genau das mir geliefert, was ich nicht will. Obwohl ich vorher gesagt habe, dass ich das nicht will, weil sie nicht anders können. Weil sie nicht aus ihrer Haut können.
Weil sie Massenkompatibilität eingestellt sind.
Ja, aber das ist, kann nicht massenkompatibel sein, so kacke wie das ist.
Aber die Massen sind doch da. Das macht's doch so scheiße.
Hast du recht.
Wenn die Massen nicht da wären, wäre es ja alles gar nicht so schlimm.
Das ist so schrecklich. Und weißt du, dann sind wir da aus dieser Anlage, du gehst links und rechts einen Schritt raus und dann stehst du in der wunderschönen Natur da.
Mhm.
Und es ist so toll und dann drehst du dich um und siehst diesen Bumsbunker, der alles kaputt macht. Wenn man also einfach nur eine kleine Hütte hätte in dieser Natur, ein bisschen Infrastruktur, zwei, drei nette Cafés, Kneipen, Restaurants, was auch immer. Wunderbar.
Du darfst nicht vergessen, dass nicht alle Menschen, gerade die, die in Großstädten aufgewachsen sind, dass da bist du vielleicht eher die Ausnahme, sich gar nicht so gut in der Natur aufhalten können und sich nicht irgendwann anfangen zu langweilen. Ich habe ja, wie gesagt, solche Urlaube häufig gemacht. Mutti, ich hoffe, ich sage jetzt schon Mutti, weil das hinten aus dem Ausweis draufsteht vom Seepferdchen. Liebe Mutti, wenn du dann noch da bist, wir haben früher viele solche Urlaube gemacht. Und ich glaube, dass der Gedankengang, den meine Mutter hatte, als sie das geplant und gebucht und bezahlt hat, war, da gibt es für die Kinder viel zu tun. Da gibt es irgendwie...
Ja, das war auch unser Gedanke.
Gibt's ein riesige Spielhallen, Schwimmbad, genau.
Animation,
genau.
Bastelkurse.
Viele andere Kinder auch. Wenn es viel Kinderangebot gibt, kann man davon ausgehen, dass da auch viele andere Kinder sind. Wenn man jetzt einfach nur als Familie in eine Hütte im Wald fährt, hat man zwar schöne Natur um sich rum, wenn man aber halbe ADHS-Kinder hat, die sich so schon in der Schule nicht konzentrieren können, dann hat man vielleicht auch berechtigte Angst, dass einem da nach einer Woche locker mal die Decke auf den Kopf fällt.
Ja, du kannst, aber das kann, finde ich, alles okay und du kannst das so und so machen. Wir haben auch schon Urlaube gemacht, die total kinderkompatibel ist, wo du auf dem Campingplatz oder sonst was bist, wo auch viele andere sind. Aber die Art und Weise, wie es gemacht wird, natürlich finden es offensichtlich andere Leute toll und das ist dann auch okay. Für mich war es einfach so, dass ich gesehen habe, wenn du irgendwo Urlaub machst und in dem Bereich, in dem du Urlaub machst, ist ein Teil der Anlage ein Friseur. Dann ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass ich auf jeden Fall am falschen Ort bin.
Auch wenn es ein Campingplatz
ist? Wenn das so mit Dauercamping und so ist was anderes. Aber wenn Leute Urlaub machen und in ihrem Urlaub auf einen Friseur angewiesen sind, dann ist irgendwas falsch.
Ich habe mit meiner Familie auch mal Urlaub gemacht. Das war, glaube ich, in Holland oder so. Das war was ganz Ähnliches. Und da war das Problem, das war zwar Sommerurlaub, aber es hat irgendwie über Tage hinweg so krass geregnet, dass wir einfach nicht rausgehen konnten. Also nicht nur so ein bisschen Niese, sondern es war richtig heftiger Regen. Und da konnte man sich auch selbst versorgen und da haben meine Eltern sind dann irgendwie einkaufen gegangen. Und aus reiner Langeweile hat mein Vater oder meine Mutter, ich weiß nicht, wo die Idee ursprünglich herkam, den Plan entwickelt, mit der Zeit und der Langeweile, die wir haben, die nutzen wir jetzt und färben Papa die Haare.
Ja.
Und zwar, ich glaube, es sollte braun werden oder schwarz. Also der hatte eh schon eher dunkles Haar gehabt und es sollte einfach eine andere dunkle Farbe sein. Das hat aber nicht so richtig funktioniert oder es wurde nicht richtig angewendet. Und am Ende hatte er einfach super blaues Haar. Und meine Mutter ist vor Lachen vom Stuhl gefallen. Die hat so gelacht, dass sie nicht mehr auf ihrem Stuhl weiter sitzen konnte und ist einfach runtergepurzelt vor lauter Lachen. Das war sehr witzig. Ich weiß nicht, worauf ich jetzt darauf hinaus wollte. Also ist mir gerade eingefallen. Wegen Friseur, genau.
Ach so. Ja, also wir hatten da auch eine gute Zeit. Wenn du mit den richtigen Leuten überall irgendwo bist, ist immer alles gut. Das ist schon okay.
Aber was interessant ist, das frage ich mich jetzt gerade zum ersten Mal, weil dieses Argument von wegen, wenn da was für Kinder ist, dann werden da ja auch andere Kinder sein. Das ist dann ja gut für unsere Kinder. Das hat halt bei mir nie funktioniert, weil ich nie mit anderen Kindern irgendwas gemacht habe, sondern immer bei meinen Eltern abgehangen. Mein Bruder eher. Mhm. Aber es gab ja dann doch noch einige Urlaube, wo mein Bruder schon so alt war, dass er nicht mit musste oder zu Hause bleiben durfte und ich halt nicht.
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe dann immer das Gefühl, dass die Leute sich so ein bisschen ihre Kleinstadt nachbauen und auf nichts, das ist es, dass die Leute in ihrem Urlaub nichts auf nichts verzichten wollen.
Jawohl. Auch in Rodos in der Hotelanlage möchte mein Papa morgens die Bildzeitung am Frühstückstisch
lesen. Ja, und das Essen muss entsprechend sein, es muss sozusagen. Und ich kann das schon verstehen, dass man sagt, es ist Erholung, ich will sozusagen nicht angestrengt werden und herausgefordert werden von irgendwas. Aber es ist irgendwie eine Sache, ob ich mich in der fremden Kultur aussetze und alles ist ganz krass anders und ich muss so. Oder ob ich einfach auf ein paar Sachen verzichte und einfach sage, ich erlebe mal was Neues. Aber gut, die Leute machen aus unterschiedlichen Gründen Urlaub an unterschiedlichen Orten.
Ja.
Ich habe nur gedacht, ich möchte gerne irgendwas, was das vereint. Dass es irgendwie man sozusagen mit den Bedürfnissen meiner Eltern in dem Fall und so, wo es das und auch darum geht, dass bestimmte Sachen irgendwie nicht mehr möglich sind und mit Kindern. So.
Aber das ist ja super easy. Also das ist ja gar kein Problem.
Wir hätten uns tatsächlich auch einfach irgendwo eine Hütte, ein Apartment oder sonst was mieten können an einem schönen Ort.
Und an irgendeinem Tag reinfahren in irgendeine Stadt und dann da ins Schwimmbad gehen
oder
da ins Kinderspieleparadies gehen.
Aber die Idee war, es ist nur ein Wochenende, wir wollen irgendwie alles in Laufweite und so weiter, das soll nicht so aufwendig sein und deswegen hätten wir schon gerne, ist egal. Auf jeden Fall fand ich es nur lustig, dass ich einen Tag später diesen Podcast gehört habe, wo ich so hoffnungsfroh war.
Und du noch gesagt hast, das ist das Gute an den Reisebüros, dass sie dir helfen, wenn du verzweifelt bist. Und dir wurde nicht geholfen.
Mir wurde nicht geholfen, unterm Strich gar nicht.
Ja, schade. Ein nicht-happy End, ein unhappy End am Ende.
Ein sad End.
Ich möchte, wenn du das nächste Mal sad bist oder ihr Menschen da draußen, wenn ihr sad seid, möchte ich euch empfehlen, auf diese Plattform YouTube zu gehen, www.youtube.com. Dort könnt ihr in die Suche eingeben, Live Otter Cam, Monterey Bay Aquarium in Kanada.
Ja.
Da gibt es immer eine 24 Stunden Live Webcam, die ins Ottergehege reinfilmt. Und du kannst dir das einfach angucken, wenn dir danach ist.
Dann bist du glücklich.
Live Otter. Du guckst Otter beim Schwimmen im Wasser zu. Und manche chillen nur an der Seite und lassen sich die Sonne auf dem Pelz scheinen. Und dann kommt ein kleines, anderes, freches Otterfreundchen vorbei und klatscht dem so aus dem Wasser heraus. Ein und schwimmt ganz schnell weg und der andere hinterher. Es ist so herrlich. Es wurde mir neulich vorgeschlagen in meine hier. Ne?
Twitter?
Nee, nicht bei Twitter. Achso. YouTube.
Ja.
Einfach als.
Achso,
ne, YouTube-Recommendation, habe ich gesehen, Ottercam, live, habe ich draufgeklickt, mit mir noch 54 andere, fand ich irgendwie auch gut.
Chat war dann auch aktiv?
Ich habe das auf dem Fernseher geguckt, da kann man keinen Chat gucken.
Das Erste, was ich immer mache bei Live-YouTube-Videos, Chat ausblenden.
Ja, ich hätte da gern mal eingeblendet.
In dem Fall hätte ich es auch, deswegen frage ich dann.
Kannst du gern gleich mal gucken, was die Live-Ottercam in Kanada.
Was die jetzt machen, die schlafen mal. Wie viel Uhr ist es in Kanada?
Früh. Also je nach Ort, also nach Längengrad, so 6 bis 9 Stunden hinter uns.
Mhm. Mhm. Also, das ist auch gut, dann sind die jetzt gerade am Frühstücken und so.
Ja, Frühstück ist Lunch. Können wir gleich mal reingucken. Das möchte ich allen Menschen einmal als kleinen Tipp nach draußen geben, wenn ihr mal Good Vibes haben
möchtet. Die Ottercam.
Guckt euch die Live-Ottercam in Kanada an.
Ich habe auch noch eine kleine Sache. Ich habe gerade Kindergeburtstag wieder hinter mich gebracht.
Ja, da hast du wieder versucht, Parent of the Millennium zu werden.
Ja, erfolgreich. Und ich habe wieder 2 Kuchen gebacken. Und eine Herausforderung war, dass ich einen Seesternkuchen backen sollte.
Ja.
Und zwar einen Blaubeer-Seesternkuchen. Und ich dachte dann, ich mache einfach einen runden Kuchen, weil es auch viele Kinder war. Und mache an den runden Kuchen, mache ich... zusätzlich backe ich einen zweiten Kuchen und schneide den so zurecht, dass ich sozusagen die Arme dann an den runden Kuchen ranmache. Damit das aber nicht so ein Gebruch ist, muss ich dann eine Decke drüber machen. Irgendwie das überziehen mit irgendwas. Am Ende habe ich dann einfach eine größere Form genommen und rausgeschnitten. Das ging dann auch. Aber deswegen habe ich geguckt, weil ich Fondant, haben wir darüber schon mal gesprochen.
Heißt so es nicht scheiße. Fondant?
Ja, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Und wenn wir darüber schon mal gesprochen haben, ist auf jeden Fall derselbe Satz gefallen.
Fondant, Fondant, Fondant. Fondant. Finde ich so schrecklich.
Das Zeug.
Ja.
Ist das nicht Zucker?
Ja, ist, aber irgendwie schmeckt es einfach furchtbar. Man kann es nicht wirklich essen. Und es gibt Marzipandecken, kann man einfach stattdessen kaufen. Und ich wollte aber noch was anderes. Am Ende habe ich es dann einfach mit einer Glasur überzogen. Das geht natürlich auch. Aber ich hatte noch geguckt, ob es noch Alternativen gibt zu Fondant. Und dann habe ich einen so schönen Beitrag gefunden, der Bände spricht über die Welt und die Menschheit. Mir war Fondant am Anfang auch zu schade zum Wegwerfen, weil da hieß es immer, dann mache man es immer drüber und dann schmeiße ich es weg, weil es eklig ist. Aber inzwischen denke ich, dass man es wie eine Geschenkverpackung sehen muss. Die Geschenkverpackung wirft man auch weg und keiner macht sich mehr Gedanken darüber. So ist es mit Fondant. Egal, ob gegessen wird oder weggeworfen. Weg ist es auf jeden Fall, wenn die Torte aufgefuttert ist.
Geil. Geile Einstellung zur Welt.
Ja, ne?
Das ist so, ich muss meinen Müll nicht trennen, die anderen machen es ja auch nicht.
Ne, noch ist es sozusagen, man sucht sich sozusagen eine Rechtfertigung und denkt man, wir schmeißen ja auch die ganzen Geschenkverpackungen weg. Das ist ja auch kein Problem.
Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft.
Ist doch super, wenn wir die ganze andere Scheiße... Das fand ich sehr schön.
Das hättest du vielleicht gut zitieren können, als du von den 500 Brötchen, die auch weggeschmissen werden. Ne?
Weil, da hatte ich es noch nicht gelesen. Ja, richtig.
Passt da auch ganz gut zu. Wer darüber mehr
wir schmeißen ja auch einfach unsere Lebensmittel weg.
Ja.
Und da denkt auch keiner drüber nach.
Ja, dann können wir das mit einer Sache ja genauso machen. Win-win.
Weg mit den alten Menschen.
Sie leisten nichts mehr.
Schmeißt sie ins Meer. Das hat Herr Gundlach mal gesagt. Irgendwo gab es den Begriff so von sozialverträglichem Ableben.
Ja, das war doch mal Unwort des Jahres.
Mhm. Und da hat Herr Gundlach in seiner unnachahmlichen Art, stand er da vor uns und hat genuschelt in sein Bart und hat gesagt, ja, das ist sozialverträgliches Ableben. So, überflüssiges Gemüse schmeißt man ins Meer. Und überflüssige Menschen werden, was weiß ich, wo verbrannt. Das fand ich schön, Herr Gundler.
Mein erster Klassenlehrer auf dem Gymnasium.
Ja.
Da habe ich hier auch noch zwei Zeugnisse, die er geschrieben
die
hat.
Die er unterschrieben hat.
Und geschrieben auch.
Ja.
Auch handschriftlich. Er hatte eine schöne Schrift.
Am Anfang noch. Später dann wurde es dann schwieriger.
Als die Parkinson'sche Krankheit ihn...
noch nicht im Griff hatte.
Oh, ein bisschen war er da schon. Aber das ist jetzt für die Menschen da draußen wirklich nicht interessant.
Ihr Menschen da draußen, wie geht's euch an diesem Abend, morgen, Nachmittag?
Wann auch immer.
Vormittag.
Ich würde mich jetzt von diesen Menschen da draußen so langsam verabschieden wollen.
Ja, mach das.
Und du? Hast du noch irgendwas, was du dringend loswerden möchtest?
Ach, nee, hab ich nicht.
Nochmal ganz kurz, wie findest du...
Pinkes Konfetti.
Ach, nee.
Ganz okay. Alpakas. Weiß ich nicht immer, wo der Unterschied zu Lamas ist.
Die spucken nicht,
glaube ich. Bunte Glühbirnen. Kommt sehr drauf an.
Wir sind hier in einem Raum mit Disco-Glühbirnen.
Ja, hier finde ich sie gut.
Hier findest du sie gut. Nee, wie findest du Matthias Döpfner?
Gut, guter Mann. Spricht mir aus der Seele.
Da wollte ich ganz am Anfang nämlich eigentlich schon mal ganz kurz das abhaken, aber ja. Der
wird immer lustiger. Der Unterhaltungswert steigt.
Der ist Milliardär, ne?
Ja.
Der hat letztlich Elon Musk die Idee in den Kopf gesetzt, Twitter zu kaufen.
Hat er?
Ja. Es gab doch eine geleakte Nachricht.
Ach so, ja.
Why don't you buy it and I run it? Could be fun.
Ja.
Jetzt runnt er Gott sei Dank nicht Twitter. Ich habe Twitter gelöscht übrigens. Das ist eine News.
Oh, das ist wirklich eine News. Waren dir die Tiervideos nicht mehr niedlich genug?
Ich bin trotzdem noch zu viel auf negative
Videos. Ja, weil du nämlich deine eigene Bubble nicht gelöscht hast. Das ist nur bei den Tiervideos.
Nur für Tiervideos. Aber dafür wäre es mir dann doch auf Dauer irgendwie zu langweilig.
Gut, ich habe das heute überlegt, ob ich es machen sollte, Twitter zu löschen.
Twitter gelöscht.
Aber ich benutze es einfach nicht mehr viel. Deswegen ist es
das
ähnlich
ist gelöscht. Ähnlich, ja.
Ja, der gute Döpfner. Ja. Ich finde das ja, also so sehr ich dem auch alles an den Hals wünsche, finde ich das eigentlich doof, private Nachrichten zu nutzen, um zu sagen, guckt mal, was für ein Mensch das ist.
Naja, aber das sind private Nachrichten, die direkten Einfluss auf seinen Arbeitsumfeld
haben. Ja gut, das stimmt. Er hat Julian Reichelt angewiesen, die FDP hochzuschreiben.
Ja, also er hat die auflagenstärkste Tageszeitung in Deutschland angewiesen, Politik
ist keine
zu
Zeitung.
Machen.
Darf nicht Zeitung heißen, zu wenig Text. Hast du gesehen, wie er sich dafür gerechtfertigt hat?
Gelesen, hatte ich ja. Gesehen nicht.
Der, ja, oder, ja, das meine ich. damit. Man sieht ja auch die.
Kann ja sein, dass man ein Video oder so verbreitet hat, wie er.
Dass er gesagt hat, das steht dazu, dass er eine Meinung hat. Und das Wichtigste ist, dass sozusagen die Redaktion das nicht einfach 1:1 übernehmen und unabhängig arbeiten. Aber trotzdem, aber das erklärt halt überhaupt nicht, warum er dem Chefredakteur sagt, können wir da
nicht ein bisschen was machen. Man weiß nicht, ob das an Julian Reichelt ging.
Ach so.
Wird ja nur vermutet.
Können wir da nicht ein bisschen was machen, um da noch ein bisschen zu helfen?
Es wird völlig zu Recht vermutet, aber es ist meines Wissens nicht bestätigt oder bewiesen. Genauso wie man auch nicht offiziell weiß, von wessen, also ne, wer jetzt generell der League.
Also ich meine, das ist ja keine Überraschung. Jeder weiß, dass das so passiert. Das ist halt, deswegen ist es auch kein Aufreger für mich, aber es ist halt einfach wirklich kein Journalismus. Es ist kein Journalismus. Nee,
aber trotzdem hat es ja einen veritablen Einfluss auf gesellschaftliche Kontexte.
Das ist das Problem. Ja, genau.
Und deswegen ist es ein Aufreger.
Ja, aber es ist nichts Neues. Also es ist, genau so stellt man sich das vor und ich finde es sozusagen noch fast schon harmlos, wenn er sagt, können wir da nicht was machen. Das ist halt, ich hätte einfach gedacht, dass das ganz eindeutig knallhart durchgezogen wird und generalstabsmäßig organisiert wird. Wird es wahrscheinlich auch, aber...
Also du bist noch positiv überrascht,
ich bin positiv überrascht von
wie zurückhaltend das läuft im Axel Springer-Konzert. Ja. Und alle Ossis sind entweder Kommunisten oder Nazis.
Ja, die sind nicht mehr, die kann man nicht mehr für die Demokratie gewinnen oder so.
Ja, hat seine Mutter schon gesagt.
Ja. Ich meine, das ist eine Meinung, die viele Menschen teilen. Nicht nur im rechten Spektrum.
Ja.
So wie über die ostdeutschen Bundesländer teilweise auch im linken Spektrum geredet wird. Von wegen, das sind alles Nazis, Schlägeridioten. Das ist genauso wenig okay.
Natürlich.
Also das ist eigentlich genau die und da spricht ja immerhin, habe ich ja auch wieder gedacht, die Haltung draus. Es wäre gut, wenn das alles Demokratinnen wären. Also, dass er sozusagen von sich im Gegensatz zu ostdeutschen Menschen als Demokrat ausgeht. Und
dass er sich dafür hält.
Es vielleicht auch tatsächlich in einer bestimmten Art und Weise irgendwie ist. Also sein Verständnis von Journalismus ist offensichtlich kaputt und auch ansonsten von vielen Dingen. Aber der Axel Springer-Konzert ist ja super ambivalent. Das ist ja auch immer schon so gewesen, dass Axel Springer den auch ins Stammbuch geschrieben hat. Wir stehen zu Israel, wir stehen zur Einheit. So und auch irgendwie zur Demokratie und so weiter und eng an der Seite der USA. Ja, das schimmert da alles immer noch so ein bisschen durch. Aber das ist schon ein interessanter Hallodri.
Mindestens mal ein interessanter
Hallodri. Was hat das jetzt für Konsequenzen?
Ich fürchte keine.
Jetzt wurde bei der Bild wurde die ganze Chefredaktion wieder ausgetauscht.
Ja, vorher ja schon.
Ja.
Also,
was ist da alles los? Ich blick da nicht mehr durch.
Pass auf, große passende Überleitung. Es gibt eine neue Podcast-Serie, die heißt The Boys Club, exklusiv bei Spotify. Macht und Missbrauch bei Axel Springer.
Ja.
Da wird es irgendwann 8 Folgen von geben. Es gibt jetzt 2, jeden Montag kommen 2 neue. Das sind 2 Journalistinnen, die da über ein Jahr lang dran recherchiert haben und vor allem, also aufgehängt an der sogenannten Reichelt-Affäre und seinem Machtmissbrauch, was ja auch Teil des Compliance-Verfahrens war und so. Und der großen Recherche von der New York Times, glaube ich, die ja letztlich ihn abgesägt hat. Und die haben sich vorgenommen, sie wollen mal mit den betroffenen Menschen sprechen, weil die halt bei der ganzen Nummer gar nicht zu Wort gekommen sind, was sich sehr schwierig gestaltet hat, weil die alle Angst hatten zu reden. Und da gibt es jetzt die ersten beiden Folgen. Das ist sehr interessant inhaltlich. Ich finde die Machart ein bisschen, kann ja noch werden. Dauert jeweils eine halbe Stunde und insgesamt wären es 8 Folgen.
Hm.
Und das ist wohl, kann noch ganz interessant werden.
Ist schon ganz schön geil, muss ich sagen, wie viel sich bewegt. Also es hat, mein Leben lang habe ich immer sozusagen beobachtet oder hingenommen, dass es solche Strukturen gibt. Das war irgendwie klar. Die Bild-Zeitung war immer schon, der Springer Verlag war immer schon so konnotiert, war klar, was es ist. Man kann sich vorstellen, was zum Teil in der CDU abläuft, in der CSU abläuft, in bestimmten Unternehmen abläuft, in Anwaltskanzleien und so weiter. Und das war aber immer so, ja, da kann man halt nichts machen. Und wie viel jetzt mit dem Finger darauf gezeigt wird und wie viel recherchiert und rausgebracht und wie viel sich gerecht, dass solche Leute wie Dörfner sich rechtfertigen müssen für Verhalten, dass jahrzehntelang bei Leuten wie Uli Hoeneß und Döpfner und anderen Menschen völlig ungefährdet, also ja, komplett ungefährdet, ja,
durchgezogen wurde. Harvey Weinstein wäre ja ein sehr extremes Beispiel für genau dasselbe Phänomen.
Und das sind einfach Leute, die haben das vorgelebt bekommen von ehemals älteren Männern, und haben das übernommen und haben gedacht, jetzt sind wir dran. Und plötzlich müssen die denken, warum werden wir jetzt, was ist, wir machen das doch genauso wie alle anderen auch.
Ja.
Das ist schon ganz schön geil, was sich da bewegt, oder nicht?
Ja, das ist eine schöne positive Sicht auf diese Dinge. Man mag ja darüber so verzweifeln, wenn man so davon bombardiert wird, wer jetzt wieder sich wie ein krankes, machtgeiles Schwein verhalten hat. Aber das Gute ist, dass man es jetzt erfährt.
Ja, in Wahrheit ist das ein Bröckeln dessen, was seit Jahrzehnten passiert.
Genau, und dass da Konsequenzen draus entstehen. Nicht immer im vollen Ausmaß, nicht für alle. Manche schlawinern sich da irgendwie auch drumherum oder manche werden in einer Form sanktioniert, dass man sich denkt, ach was, das war schon alles für die Scheiße, die du gebaut hast. Aber unterm Strich, dass es überhaupt Thema ist, ist eigentlich schon eine Entwicklung in die richtige Richtung, wenn man sich vorstellt, dass Harvey Weinstein jahrzehntelang ein krankes Sexmonster war, der schalten und walten konnte, wie auch immer er wollte, und es war ein offenes Geheimnis und niemand hat was dagegen getan und irgendwann dann halt doch. Und das ist ein Zeichen der jetzigen Zeit. Und jetzt der Podcast, von dem ich gesprochen habe, der scheint sich wirklich als absolutes Ziel gesetzt zu haben, jetzt nicht über Julian Reichelt im Einzelnen zu berichten, sondern über das System Axel Springer, wo solche, also das Umfeld muss es ja auch ermöglichen, dass bestimmte Menschen in bestimmte Positionen kommen.
Oder? Ja, darauf wollte ich gerade hinaus, dass solche Sachen ja auch eine ganz stark abschreckende Wirkung haben. Denn wenn es bisher so war, dass wie bei Wolf of Wall Street oder eben in diesen ganzen, dass irgendjemand sagt, wir machen das so und so, und dann ist da irgendjemand, der da sitzt und davon vielleicht eingeschüchtert ist, und sagt, aber können wir das denn? Dürfen wir das denn einfach?
Guck doch, was mit Deichert und Döpfner und Weinstein passiert.
Natürlich, das machen wir seit Jahren, das geht, da stellt keiner Fragen, und wenn, dann schieben wir dann Tausi rüber und blablabla. Dass sowas nicht mehr funktioniert, weil die Leute wissen, dass die Leute dann eher da angehalten werden, nicht mitzumachen, es zu hinterfragen, nicht mitzugehen und so weiter. Dass es viel, viel schwieriger wird, so ein System aufrechtzuerhalten.
Oder ein neues aufzubauen.
Ja. Wenn es immer wieder torpediert wird und wieder offengelegt wird und so weiter, weil da hat keiner Bock drauf.
Then again, wir sprechen jetzt hier auch schon wieder aus einer sehr westlichen Perspektive.
Ja, es geht jetzt um Deutschland.
Ich denke auch ein bisschen Amerika.
Ja, okay, westlich. Es geht um den Westen, ja.
Ja.
Was auch immer der Westen ist.
Ja, finde ich auch schwierig. Wusstest du eigentlich, ich weiß nicht, ob das stimmt, habe ich auch neulich gehört, auf australischen Weltkarten ist Australien in der Mitte. Ja. Ist das wirklich so?
Also ich habe das, ich kenne das von den USA auf jeden Fall.
Crazy shit.
Ja.
Das habe ich nie hinterfragt. Total selbstverständlich, wenn man eine Weltkarte sieht, ist natürlich Europa ziemlich zentral.
Und macht auch Sinn, muss ich sagen, dass der Pazifik an den Rändern ist, wo halt nichts ist außer Hawaii.
Ja.
Und weiß das ich, was
da. Aber was macht das wohl mit deiner buchstäblichen Sicht auf die Welt, wenn dein Standard ist, du bist zentral und dann gehst du nach Australien zum Beispiel und siehst, Moment, hier sieht es aber ganz anders aus, wenn ich mir eine Weltkarte anschaue.
Kennst du diese Karten, die eigentliche Größe darstellen?
Ja.
Wo einfach Afrika immer dreimal so groß ist und Russland super winzig?
Ja.
Ja.
Auch ein spannendes Thema, Weltkarten. Da werden wir heute nicht mehr drüber sprechen. Benni, das war eine Folge, die du wie fandest?
Ich finde, sie war für die Geschichtsbücher konzipiert und teilweise auch umgesetzt.
Vielleicht die letzte Folge ohne Redaktion, wer weiß. Ja. Was wir für ein Lauffeuer lostreten.
Das nächste, Folge 100.
200.
100. In 100 Folgen haben wir 222.
Da trinken wir aber einen Schnaps.
Ja.
Aber nicht Öl aus dem Schnapsglas,
nein, sondern Schnaps aus dem Ölglas. Schnaps aus dem Ölglas, ich wollte es auch gerade sagen. Bis dahin brauche ich noch Ölgläser.
Kriegen wir hin, dauert noch einen Moment. Wenn ihr Ölgläser habt, das liebe Redaktionsmitglieder.
Das macht unsere Redaktion dann auch, die entwirft so Ölgläser.
Ja, und vielleicht auch irgendwie gebrandet, so
mit unserem Logo, das wir wollten unbedingt und das die keinen gar nicht gut fanden.
Und was wir dann auch gar nicht mehr wissen, dass wir es bestellt haben und das dann schlecht finden.
Die setzen alle unsere dummen Ideen einfach um.
Geil. Und auch nicht gut. Das würde, glaube ich, zu einer Hybris führen, die kein gutes Ende nehmen würde. Bei mir jedenfalls. Liebe Menschen da draußen, danke für die Aufmerksamkeit. Es war eine sehr, für mich war es eine schöne Folge, weil es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das ist doch die Hauptsache. Ja. Hauptsache, ich habe Spaß. Ja. Dann kommst du an zweiter Stelle und dann kommen die mit ihren dicken Kuchen Daumen.
So sehe ich das auch.
Liebe Grüße an euch von uns. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns und bis dahin gehabt euch bitte wohl.